Halbzeit. Wir sagen Hallo aus dem Airport Hilton in München, der Stahlberg Doppelpass am 27. Spieltag. Und natürlich sprechen wir über den Klassiker von gestern. Er ist ja anders gelaufen als die 10 Jahre zuletzt. Die Spiele in München, da hat Dortmund eigentlich nichts geholt. Jetzt, gestern gab es Sorgenfalten auf der Bayernbank. Dortmund gewinnt das Ding 2:0. Aber war das so eindeutig und ist Thomas Tuchel richtig mit seiner Einschätzung, dass das hier eigentlich hätte ein Elfmeter werden müssen? Dieses Handspiel von Hummels, Harm Osmers hat sich dagegen entschieden und Thomas Tuchel war damit überhaupt nicht glücklich.
Wir haben klar das Handspiel, wo der vierte Offizielle zu uns sagt, dass der VAR zu ihm sagt, die Hand war nicht am Ball. Das ist natürlich eine Katastrophenbegründung.
Über diese, wie Thomas Tuchel sagt, Katastrophenbegründung sprechen wir gleich. Der DFB hat uns da auch noch ein Statement geschickt von den Schiedsrichtern. Die sehen das natürlich komplett anders. Ja, also Bayern verliert Boden auf Leverkusen, weil die mal wieder in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit ein Spiel drehen. Zum dritten Mal allein in der Rückrunde gewinnen sie in der Nachspielzeit 2:1 gegen Hoffenheim. So wird man deutscher Meister. Das könnte man zumindest jetzt sagen. Die Glückwünsche aus München waren ja gestern auch schon zu hören. Freue mich sehr auf die Runde heute. Er macht den Anfang. Europameister Markus Babbel ist hier. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Nach leichten Schwierigkeiten an der Drehtür findet er seinen Weg hier zu uns. Sind natürlich heute auch wieder musikalisch am Start. Markus, danke sehr. Warst du enttäuscht von den Bayern gestern?
Ja, wenn man sieht, was sie für Einzelspieler haben und es trotzdem nicht schaffen, als Mannschaft zu funktionieren, dann ist es einfach enttäuschend.
Ist zu wenig und ist Leverkusen Meister?
Ja. Aber auch schon vor dem Spiel, auch wenn Bayern gewonnen hätte. Ich glaube nicht, dass sich das Leverkusen noch nehmen lässt, weil dafür spielen sie zu stark, zu konstant und vor allem zu gierig.
Wir sprechen über dieses Spiel und über andere Themen aus der Fußball-Bundesliga mit dir und mit folgenden weiteren Gästen. Ich freue mich sehr über einen Mann, der beim SC Freiburg gearbeitet hat, bei Bayer Leverkusen, unter anderem auch beim DFB. Hier ist Robin Dutz, schönen guten Morgen. Der Chefredakteur von Elf Freunde ist hier, Philipp Köster. Grüße dich, Philipp. Radiomann vom Westdeutschen Rundfunk, gern gesehener Gast hier bei uns in der Runde. Stefan Kausen, hallo.
Guten Morgen, hi.
Und gestern war ich mit ihm in der Allianz Arena. Heute ist er hier mit mir hier. Stefan Effenberg, hallo. Und natürlich sind wir erst komplett, wenn ich Sie begrüßt habe. Und natürlich nimmt dieses Spiel Dortmund-Bayern bzw. Bayern-Dortmund großen Raum ein bei uns in der Sendung. Aber es geht auch um die Trainersuche beim FC Bayern München. Katharina mit der Frage der Woche. Katharina Kleinfeld, meine Damen und Herren, hallo.
Einen schönen guten Morgen. Und frohe Ostern übrigens, ne? Haben wir auch noch nicht gesagt an dieser Stelle. Frohe Ostern. Ja, der Karfreitag, der gilt ja traditionell als der Tag, an dem nicht getanzt werden darf. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Leverkusen eine Ausnahme gemacht wurde. Zumindest bei einigen Fans oder beziehungsweise alle, die es mit Bayer halten. Denn Xabi Alonso hat an diesem Tag verkündet, er bleibt zumindest über den Sommer hinaus bei der Werkself. Auch wenn sein Vertrag ja noch ein Jahr weiter gilt. Also ein paar Leverkusen-Fans offensichtlich auch hier bei uns. Das wiederum bedeutet aber, dass der FC Bayern München einen weiteren Top-Kandidaten weniger auf der Liste hat. Sebastian Hoeneß hat ja schon vor ein paar Wochen auch seine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart bekannt gegeben. Und jetzt stellt sich die Frage, wer will es denn jetzt eigentlich machen? Wer will die Nachfolge antreten von Thomas Tuchel? Und wer sind die möglichen Kandidaten? Und genau diese Frage, die beschäftigt uns und die beschäftigt sicherlich auch Sie. Wir wollen Ihre Meinung hören und haben Ihnen da schon mal ein paar Auswahlmöglichkeiten gegeben. Ralf Rangnick gehört dazu, genauso wie Roberto Roberto De Zerbi, der italienische Trainer von Brighton, der so als der aufstrebende Stern am Trainerhimmel aktuell gilt. Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, ja, steht da vor einem möglichen Comeback und andere Trainer. Wir sind mal gespannt, wie kreativ sie da sind. Also ich habe schon mal reingeguckt, Friedhelm Funkel wurde da auch schon genannt. Also ja, es wird auf jeden Fall spannend, was sie da an Meinungen für uns haben. Gerne auch durchrufen unter der bekannten Nummer im Dopafon.
Danke dir, Katharina. Ja, also nehmen Sie doch teil, das ist eine interessante Diskussion und keine leichte Aufgabe für Max Eberl, den richtigen Kandidaten zu identifizieren und dann auch zu verpflichten. Aber bleiben wir erstmal beim aktuellen Geschehen, beim Spiel von gestern. Und da war man sehr enttäuscht in München. Die Dortmunder gewinnen 2:0 in der Allianz Arena.
Die Meisterträume der Bayern, endgültig geplatzt. Ihr noch Trainer kann da richtig giftig werden. Thomas Tuchels Mannschaft kann das offensichtlich nicht. Lässt die Niederlage im Topspiel gegen Dortmund einfach so über sich ergehen. Tuchel-Teams sind ja dafür bekannt, dass sie eklig zu bespielen sind und hinten stabil. Seine Bayern sind das nicht. Beim zweiten Gegentor kommen sie nicht einmal ansatzweise in Zweikämpfe. Und lassen sich ein Ei ins Nest legen, als wäre es ein Geschenk vom Osterhasen. Und während Tuchel noch fuchtelt, verlassen die Fans 10 Minuten vor Abpfiff scharenweise das Stadion. Ein Déjà-vu-Albtraum für Uli Hoeneß und Quittung für einen ideen- und mutlosen Auftritt der blutleeren Roten. Die Luft ist raus, in jeder Hinsicht. Aber so sind sie eben, die Tuchel-Bayern.
Stefan, kann man das einfach so sagen? Also sind sie eben, jetzt ist die Saison halt vorbei, bundesligamäßig, oder ist das für dich, ähnlich wie für Markus, schon enttäuschend gewesen gestern?
Ja, das war enttäuschend auf jeden Fall. Mein Tipp ging in die völlig andere Richtung. Aber Dortmund hat es denn auch gut gemacht, wirklich in Phasen des Spiels, wo sie zum Teil wirklich auch die Kontrolle hatten und waren total effizient, haben die wenigen Möglichkeiten, die sie hatten, eben dann auch ausgenutzt. Und wenn Harry Kane, der 200-prozentige hatte, eben nicht trifft, dann sieht man eigentlich auch so ein Stück weit das Dilemma in der Offensive bei Bayern München und dass sie hinten nicht stabil sind, das wissen wir ja schon seit längerer Zeit. Und unterm Strich war das ein herber Schlag für Bayern München, vor allen Dingen mit den Spielen in der Champions League, die jetzt vor der Brust stehen gegen Arsenal. Mhm. Da wolltest du dir ja auch wieder dieses Selbstvertrauen ein Stück weit holen und auch ein Zeichen setzen. Das ist Bayern nicht gelungen, deswegen werden die nächsten Wochen auch sehr, sehr spannend und interessant.
Robin, was fehlt dir bei den Bayern, wenn du so ein Spiel siehst?
Die Dortmunder haben das Spiel natürlich gestern sehr eng gemacht. Und mir hat so ein bisschen das kreative Moment zwischen der aufbauenden Kette und dem Mittelfeld gefehlt. Also das kreative Moment war in der Regel nur, wenn Musiala eine Einzelaktion hatte. Aber diese typische Situation jetzt, Toni Kroos bei der Nationalmannschaft, dieses kreative, passsichere vom Mittelfeld, Räume zu bespielen, um dann eben den Gegner ins Laufen zu bringen, in Bewegung zu kriegen, dass dann die Räume aufgehen, dass man dann mit der Schnelligkeit reinstoßen kann. Das sah gestern, ich war nicht im Stadion, ich habe es im Fernsehen gesehen, aber es sah etwas statisch aus.
Sind die Bayern nicht besser?
Der Eindruck konnte entstehen. Es war jetzt keine geniale Trickidee, mit der Terzic dann Tuchel übertölpelt hat, sondern es war ganz einfacher, kompakter, schneller Fußball. Das muss einem natürlich ein bisschen Sorgen machen. Die FC Bayern hat noch ein bisschen was vor, will ja in der Champions League noch ein bisschen weiterkommen. Und man hatte das Gefühl, da war keine Mannschaft auf dem Platz, die unter Spannung stand, die irgendwie so eine Grundspannung hatte. Das wirkte so ein bisschen wie zweites Trainingsspiel in Belek und nicht wie ein Klassiker. Insofern ein bisschen schwierig, der Auftritt.
Ja. Enttäuscht auch?
Sehr. Also normalerweise seit 10 Jahren haut Bayern die Dortmunder im Klassiko weg. Und die Statements von Thomas Müller und Joshua Kimmich nach dem Spiel haben alles gesagt. Das war nicht Bayern-like, das hatte kein Tempo, keine Körperspannung. Und das zweite Gegentor war exemplarisch, weiter weg von den Gegnern und mehr Larifari geht nicht und so geht's nicht weiter bei Bayern. Also ich denke, da kommt ein großer Umbruch.
Und mal wieder hörten wir nach dem Spiel einen eher ratlosen Trainer, der sich dann die Leistung seiner Mannschaft irgendwie nicht richtig erklären kann. Thomas Tuchel.
Es fühlt sich ein bisschen an, als wären wir zurück auf Start. Ich dachte nicht, dass wir das nochmal haben und erleben, dass wir gar nicht wissen, wie uns das Spiel einfach durch die Hände gleitet und es so schwerfällt, uns aufzulehnen, so schwerfällt, einen Geist, einen Spirit zu entwickeln. Ich dachte, wir hätten das überwunden, vor allem Dingen auch, dass, weil Konkurrenzkampf zurückgekommen ist, weil wir jetzt wenige Wechsel hatten, weil wir gute Ergebnisse hatten. Aber offensichtlich ist dem nicht so.
Stefan, das ist nicht das erste Mal, dass er, sagen wir mal, sich die Leistung seiner Mannschaft nicht richtig erklären kann.
Das eine ist ja der Trainer, aber man muss dann auch mal die Spieler hinterfragen, die das ja dann lösen müssen auf dem Spielfeld. Ich meine, du hast diese extreme Rivalität in diesem Duell gegen Dortmund, ob es jetzt in Dortmund ist oder in München. Das ist ein Spiel, wo der Trainer eigentlich gar nicht viel sagen muss, sondern du weißt ab Mitte der Woche, das wird ein richtig geiles Spiel, da kommt ein richtig guter Gegner. Wir haben die Rivalität seit Jahrzehnten und du bist eigentlich so eigenmotiviert für dieses Spiel. Und das habe ich halt gestern nicht gesehen. Das ist schon richtig, wenn hier kommt, das sah aus wie so ein Testspiel, Vorbereitungsspiel. Also Bayern hat es auch nicht richtig angenommen. Und die Dortmunder im Umkehrschluss, muss ich sagen, in jedem Zweikampf, die waren gierig, die waren bissig, die waren aggressiv. Also eigentlich so, wie du so ein Derby oder so ein Spiel auch spielen musst. Und bei Bayern München habe ich es nicht gesehen. Wenn jetzt der Trainer hingeht und sagt, ich bin enttäuscht, ja klar ist er enttäuscht, aber dann muss man auch mal die Spieler hinterfragen, wie war die Vorbereitung zu dem Spiel bei euch auch mental, dass ihr so ein Spiel denn auch so spielt, dass die Zuschauer nicht 10 Minuten vorher gehen, sondern mit Stolz wieder das Stadion verlassen. Das ist ja die entscheidende Frage.
Und die Frage ist vielleicht auch, Markus, dass dann so einfach ist, dann gegen Arsenal einfach wieder mit einer anderen Spannung auf dem Platz zu stehen? Oder geht das?
Joshua Kimmich hat es ja gestern gesagt, sie sind nicht die Mannschaft, die das kann. Real Madrid hat er als Beispiel genommen, die gerade bei der Königsklasse es immer wieder schaffen, dann auf dem Punkt dann eben auch da zu sein und zu performen und dann das Ding eben auch zu gewinnen. Das kann Bayern nicht. Sie müssen sich schon in Form bringen. Ja? Und deswegen war es ja so überraschend, weil die Spiele zuvor, vor der Länderspielpause, haben ja mal wieder so ein Stück weit danach ausgesehen, dass so eine Spielfreude wieder zurückkommt. Aber du stehst und fällst im Moment mit Musiala. Ja? Wenn er gut drauf ist, dann gewinnst du die Spiele, weil er ist dieses kreative Element, was ja Robin richtig gesagt hat. Und wenn er so wie gestern nicht gut drauf ist, dann wird das ganze Spiel auf einmal extrem statisch. Und da werden sie ein Riesenproblem haben gegen Arsenal, wenn sie jetzt nicht in den nächsten Tage, Wochen dann eben wieder ihre normale Form erfinden.
Welche Rolle spielt das? Jeder weiß, Thomas Tuchel ist nach ein paar Spielen dann nicht mehr Trainer, ist jetzt noch ein paar Monate da und dann ist dieses Kapitel vorbei.
Ja, Stefan hat schon angedeutet, ich glaube, dadurch ist eigentlich die Mannschaft und jeder einzelne Spieler noch mehr in der Pflicht, wenn man weiß, der Trainer ist nicht mehr da am Ende der Saison. Denn wenn es tatsächlich einen Umbruch geben sollte, wenn der notwendig ist, dann entscheidet der Spieler ja mit seiner...
Bist du nicht der Meinung oder doch?
Momentan kann man, glaube ich, nur dieser Meinung sein, weil aus meiner Sicht waren jetzt zwei der besten deutschen Trainer am Werk in den letzten anderthalb Jahren mit Nagelsmann und mit Tuchel. Und natürlich können wir Trainer immer kritisiert werden. Natürlich hat Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann nicht alles so gemacht, wie man es bei Bayern machen muss, gar kein Thema. Aber ich glaube, dass die Spieler, die ja bei Bayern immer in den Vordergrund gestellt worden. Das heißt, vorhin mit Markus gesprochen, der sagt, die Trainer müssen Bayern verstehen, dass der Trainer muss sich zurücknehmen, der Spieler ist das Besondere. Ja, dann muss es eben aber auch zeigen, dass er was Besonderes ist. Und jetzt kann er sich nicht auf Tuchel zurückziehen. Tuchel ist weg, jetzt muss er eben zeigen, dass er ein Bayern-Spieler ist, wenn der Trainer sich zurücknehmen soll. Und deswegen spielt er schon eine Rolle und stellt den Spieler momentan viel mehr in den Fokus.
Nee, ja. Ja. Sehr gut. Wir nehmen mal eine andere Mannschaft, aber genau dieselbe Situation, Freiburg. Christian Streich hat gesagt, ich beende meine Karriere im Sommer, also in ein paar Wochen in Freiburg. Wie reagieren die Spieler darauf? Wir müssen dem Trainer jetzt alles zurückgeben, was er für diesen Verein und für uns getan hat. Und sie haben es gestern gezeigt in dem Spiel gegen Gladbach. Das ist die eine Antwort. Die Antwort von den Bayern, man weiß, Tuchel geht, sehe ich aber nicht auf dem Platz. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen glaube ich, dass das keine Einheit mehr ist und deswegen haben sie auch die Probleme, die sie haben.
Und da können wir nochmal Jo Kimmich dazu hören, der sich auch fragt, wo kommt das eigentlich her? Also nicht die Schuld beim Trainer sucht, sondern bei den Spielern, bei der Mannschaft selbst.
Ja, man hat ja nicht das Gefühl, dass wir hier unbedingt das Spiel gegen Dortmund gewinnen wollen, unabhängig von irgendeiner Tabellenkonstellation oder vom Wettbewerb. Ist es, glaube ich, nicht notwendig, bei so einem Spiel irgendjemand zu motivieren. Und dass wir da so eine blutleere Leistung an den Tag legen, ist schon sehr, sehr frustrierend. Es gibt genügend gute Gründe, um gute Ergebnisse jetzt auch zu erzielen, um gute Leistungen zu zeigen. Das heute war von Anfang bis Ende gar nichts.
Sind klare und deutliche Worte von ihm, aber sind das nur Lippenbekenntnisse oder wie siehst du das, Philipp?
Nein, ich glaube, dass erstens der Riss zwischen Tuchel und der Mannschaft nicht mehr zu kitten ist. Ich fand Tuchel gestern auch nicht souverän. Er hat quasi alles in Grund und Boden geredet. Man hatte eigentlich das Gefühl, es ist die schlimmste Niederlage, die man jemals kassiert hat. Ich glaube, gestern ist auch die Illusion kaputt gegangen, dass die Demission von Tuchel noch irgendwie der Mannschaft einen Push geben kann. Ja, in den ersten Spielen dachten ja alle, jetzt können sie alle befreit aufspielen. Ja, jetzt kann man wieder mal zueinander finden. Jetzt weiß man, dieses Abenteuer endet irgendwie und wir haben einen neuen Trainer. Also jetzt versuchen wir mal wieder das Potenzial der Mannschaft zusammenzubekommen. Und gestern hat man gesehen, es funktioniert einfach nicht. Kimmich hat natürlich recht, wenn er sagt, liebe Freunde, es ist eigentlich egal, wer da draußen steht. Als Mannschaft musst du selber wissen, wenn du gegen Dortmund spielst, musst du alles geben. Trotz allem, glaube ich, sieht man einfach, dass dieses Projekt gescheitert ist und Tuchel hat sich gestern noch keine Mühe gegeben. Aber ja, so kennt man ihn auch.
Als ich gesagt habe, deutliche Worte, hast du so ein bisschen den Kopf hin und her gewogen?
Ja, ich finde es nicht so deutlich. Also ich höre als Trainer diese Worte, weil die sind mir zu allgemein. Meint er jetzt seine Mitspieler?
Oder meint er sich?
Oder meint er sich selber? Mhm. Das müsste man ihn fragen. Wenn er seine Mitspieler nur meint, zieht er sich raus. Und wenn er sich selber auch meint, müsste man ihn fragen, warum er so blutleer aufgetreten ist. Mhm. Und deswegen so allgemein, wir haben blutleer gespielt, hört sich alles schön und gut an, aber das ist mir nicht konkret genug und das hilft mir als Mannschaft auch nicht weiter.
Okay, ein interessanter Aspekt. Lass uns mal reinschauen ins Spiel. Stefan, Dortmund ging in Führung in der 10. Minute durch Adeyemi, der da mal wieder seine Schnelligkeit ausgespielt hat. Aber begonnen hat das Ganze hier mit diesem Ballverlust von Thomas Müller.
Genau, ein einfacher Fehlpass in den Fuß der Dortmunder. Und die kombinieren das dann ganz, ja, eigentlich perfekt durch. Brand nimmt Tempo auf, dass Adeyemi Tempo hat, das wissen wir. Für mich aber auch ein haltbarer Ball. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Manuel Neuer den gehalten hätte. Da spielen die Dortmunder gut. Also das war ja auch deren Plan. Also Ballbeigewinn im Mittelfeld sofort mit wenigen Ballkontakten eben zum Abschluss zu kommen. Das ist hier perfekt gelungen. Ein toller Pass, Adeyemi. Ja, nochmal, den Ball musst du als Top-Torhüter halten. Aber ich möchte Ulreich jetzt keine Schuld geben für die Niederlage, also bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Aber auch diesen einfachen Ballverlust eben im Mittelfeld und der nicht nachzugehen, um aggressiv auch zu sein in den Zweikämpfen, sondern einfach nur begleiten, das sehen wir beim zweiten Tor noch extremer. Sie sind ja nie aktiv in die Zweikämpfe gegangen und das war mit Sicherheit ein Riesenmanko gestern im Spiel.
Dann lass uns doch das zweite direkt hinterher schieben, wenn du es schon ansprichst. Markus, das Defensivverhalten der Bayern, ja, wenn wir das uns mal ein bisschen genauer anschauen, wie gefällt dir oder was gefällt dir da besonders nicht?
Ja, die Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten. Das war jetzt beim ersten Tor, wo du immer diesen besagten Schritt zu spät kommst. Und hier ist ja ganz eklatant, ist ein super Laufweg von Adeyemi, ja, aber Gnabry muss nur diese 10 Meter noch machen. Aber er macht sie nicht. Die Dortmunder haben es gemacht. Und dann hat es auch Edin Terzic hat's richtig gesagt, wenn du bereit bist, das alles reinzubringen in das Spiel, dann hast du auch das Quäntchen Glück auf deiner Seite, was Dortmund ja auch hatte. Bayern eben nicht, sie werden bestraft dafür, weil sie eben nicht, Davies kommt zwischen die Stühle, ja, wo soll ich hin? Und Gnabry reagiert zu spät, anstatt diese paar Meter noch zu machen, einfach nur zur Sicherheit. Wenn der Ball nicht dahin kommt, okay, dann bin ich 10 Meter umsonst gelaufen. Aber der FC Bayern ist eben, gerade die Offensivabteilung ist nicht bereit, diese Meter zu machen. Und dann kommst du hinten einfach in diese Bredouille.
Ja, und es ist ja nur ein Begleiten. Also wir haben die Spiele ja auch oft gespielt. Und wir haben in Dortmund gespielt mit Bayern München. Da gab es, glaube ich, 125 gelbe Karten. Ja? Weil du weißt, was da auf dem Spiel steht. Und du musst aggressiv sein. Und das habe ich gestern in dem Spiel
eben... Weißt du, wie viel es gestern gab? Gegen die Bayern?
Keine.
Ja, hat man mir gerade aufs Ohr gesagt, ja, oder?
Genau.
War keine.
Ja, und das ist ein Zeichen. Und das ist wirklich ein Zeichen. Normal scheppert es da richtig. In jedem Spiel gegen Dortmund. In Dortmund vielleicht noch ein bisschen extremer, wegen dem Publikum auch. Und wenn du das nicht annimmst im Spiel, ja, dann spielst du genauso Fußball wie Bayern München gestern in dem Spiel gegen Dortmund.
Dieses aktive Verteidigen, das Pressing gegen Pressing, das war gestern meines Erachtens ziemlich wenig zu sehen. Gibt es eine Erklärung dafür?
Also beim ersten Tor schon, der Ballverlust von Müller, der kann passieren in der gegnerischen Hälfte. Aber die Innenverteidiger müssen nur nach vorne verteidigen. Dann kann der Spieler, der angespielt wurde, wird er sofort attackiert. Und dann kannst du wiederum eine Balleroberung haben und machst es gefährlich. Sehen wir das hier nochmal?
Ja, ja,
das
ja,
ist es also nochmal. Jetzt musst du nach vorne verteidigen und er kann sich hier aufdrehen.
Beide kippen ab.
Und beide kippen ab, verteidigen nach vorne, kann er den Ball nicht nach vorne spielen. Und beim zweiten Tor hat so Stefan schon richtig gesagt, die Passivität und wie drückt sich die aus, dass du quasi als Defensivspieler darauf wartest, dass der Offensivspieler einen Zweikampf führt. Aber der ballnahe Spieler muss ihn im hohen Tempo attackieren, in Zeitnot bringen, in Raumnot bringen, ihn zu Fehler zwingen. Und sie haben immer bloß gestellt.
Jetzt sehen wir das zweite nochmal.
Also das zweite, also es zieht sich eigentlich durch, dass hier jeder Spieler nur so etwas hinschiebt und jetzt wird es ganz offensichtlich.
Ich habe das Gefühl, dass auch so einzeln gepresst wird. Und
jetzt zum Beispiel, Verbund, jetzt musst du attackieren, ja, und du wartest einfach und jetzt ist ganz extrem, da musst du attackieren. Also die passen sich wie ein Überzahlspiel im Training im sogenannten Eck die Bälle zu. Und das ist die Passivität, die Stefan angesprochen hat. Du musst ihn natürlich in den Zweikampf verwickeln, weil es waren genügend Spieler hinterm Ball. Es ist nicht so, dass sie Unterzahl waren.
Gucken wir noch mal auf eine Szene aus der ersten Hälfte. Denn zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Harry Kane ein Tor machen muss, würde ich sagen, in der 23. Minute. Auch die Szene wollen wir uns gemeinsam noch mal anschauen, Stefan.
Ja, natürlich super von Kimmich. Perfekte Vorarbeit. Und normal von 100 macht der 99 rein. Ja. Aber in dem Spiel eben nicht. Ich habe es ja am Anfang gesagt, wenn Harry Kane denn auch nicht trifft, dann sind die anderen Offensiven mit Müller, mit Sané, mit Musiala eben auch zurzeit nicht in der Lage, den Unterschied auszumachen und die Tore zu machen. Aber den muss er machen, das ist 100%.
Ja. Dann gab es ja mehrere Szenen, wo der Schiedsrichter durchaus hinterher von den Bayern kritisiert wurde dafür. Zunächst schauen wir auf eine, Foul Riasson an Musiala. Sieht man hier in der Originalgeschwindigkeit noch nicht so richtig, aber jetzt mal drauf geguckt, er steht ihm da mit der offenen Sohle. Haben wir doch oft rot gesehen in letzter Zeit, oder? Für solche Szenen.
Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Ich habe noch nicht meine Karte hier.
In letzter Zeit haben wir dafür sehr oft rot gesehen. Früher gab es das dafür nicht. Und ich glaube, das Problem ist, der vierte Offizielle, der VAR, kann nur eingreifen, wenn es rot sein soll. Mhm. Und wahrscheinlich war das eine Szene aus seiner Beurteilung zwischen Gelb und Rot. Wenn er sagt, eher dunkelgelb, dann kann er nicht eingreifen. Aber aufgrund der Tendenz der letzten Wochen ist es eher eine rote Karte.
Aber ich kenne die Farbe dunkelgelb nicht.
Ja.
Ich kenne nur Gelb und Rot. Also dunkelgelb, das ist eine rote Karte.
Die Farbe kennst du, aber die Karte kennst du nicht. Ja, in der Farbe. Ja. Ist das rot, Robby?
Ja, als Bayern-Trainer würde ich klar sagen, rot. Und als Dortmund-Trainer würde ich dunkelgelb sagen. Ja.
Dunkelgelb. Schiedsrichter hat sich ja auch gemeldet, klar. Hat gesagt, das sei für ihn eher dunkelgelb geworden, die Farbe, die es nicht gibt, weil er angeblich nicht so energisch zugetreten hat, wie man sich das eigentlich für eine rote Karte wünschen
aber
würde.
Aber Fakt ist doch offene Sohle von hinten.
Und er trifft
du
ihn
musst
weit
den
oben.
Spieler schützen. Ja. Ist das eine rote Karte?
Markus? Ja, er kann sich nicht beschweren, wenn er die rote Karte bekommt.
Natürlich.
Ich persönlich war auch erstmal, und ich habe es auch nicht gesehen, erst dann später in der Zeitlupe. Und da hätte er sich nicht beschweren können, wenn es eine rote Karte geworden wäre.
Hat er denn nachträglich eine gelbe gekriegt? Nein, oder?
Nein. Nee. Nein, auch nicht.
Ja, dunkelgelb hat er gekriegt.
Im Gedanken.
Im Gedanken.
Ja, genau. Ein paar Minuten später dann die Szene, als Hummels rettet, nach einem Kopfball von Dier. Und auch da gab es natürlich dann vor allem hinterher noch mal Ärger, was das Thema Handspiel angeht. Wir werden gleich Thomas Tuchel dazu auch noch mal hören, der hier schon sehr stark andeutet, da war doch was. Stefan, erstmal die Beurteilung aus deiner Sicht dieser Szene.
Den kann man auch so reinmachen.
Ja, darum geht es mir jetzt nicht.
Nein, das
geht
ist
darum,
ja.
Ist das ein Handspiel von Hummels? Ist das vielleicht ein gefährliches Spiel? Hätte es da Gründe gegeben, einen Elfmeter für die Bayern zu geben?
Ja, nicht so viele Fragen. Ich habe ja mit dem Markus draußen schon mich unterhalten. Da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Für mich ist das ein Handspiel, weil der Ball die Hand berührt in dieser Situation. Und von daher, da oben die Hand, Ball geht gegen die Hand, ist es für mich ein Handspiel.
Du siehst das anders? Ich sehe es anders. Für mich ist es kein Handspiel. Es ist eine überragende Rettungstat von Mats Hummels. Und
da sind Dortmunder hier.
Hör auf, Markus. Weil es für mich keine unnatürliche Handbewegung ist, weil du kannst dein Bein nicht so hoch bringen, ohne dass dein Arm da oben ist. Also das ist nicht möglich. Und die Aussage ist falsch, ja. Es ist ja gesagt worden, es ist kein Handspiel, die ist falsch. Aber für mich ist es kein Elfmeter.
Ja, du sagst, es ist gesagt worden. Und wir haben auch ein Statement bekommen vom DFB dazu. Das ist das Folgende, was wir gleich mal einblenden wollen. Ist ein bisschen länger, aber ich lese es Ihnen vor. Nach dem Kopfball von Eric Dier hat Mats Hummels den Ball mit dem rechten Fuß abgelenkt. Anschließend stellte sich die Frage, ob Hummels den Ball danach mit der rechten Hand berührt hat. Nach Wahrnehmung des Schiedsrichters lag kein Handspiel vor. Diese Entscheidung wurde vom VAR anhand mehrerer Kameraeinstellungen überprüft. Der Videoassistent hat dabei keinen zweifelsfreien Beleg für einen Ballkontakt mit der Hand gefunden. Ohne eine solche bildliche Evidenz für ein Handspiel fehlte die Grundlage für eine mögliche Intervention. Ja, also relativ kompliziert ausgedrückt. Also Sie haben offensichtlich im Keller keine Berührung wahrgenommen. Das ist doch schwer zu verstehen, weil ich habe es doch gerade gesehen, oder?
Ja, wir haben gesehen, dass der Ball zumindest minimal die Richtung verändert hat. Ich finde auch, dass man zunächst mal die akrobatische Leistung von Mats Hummels würdigen muss, in seinem biblischen Alter so hochzukommen. Beeindruckend. Aber ich finde trotz allem, dass sich der VAR das nicht zu leicht machen darf. Er wird wahrscheinlich noch hoch aufgelöste Kameras haben, als wir die hier zur Verfügung haben. Ich glaube, im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin auch eher der Meinung, weiterspielen lassen und Hummels würdigen dafür, dass er in der rhythmischen Sportgymnastik auch reüssieren kann. Ja.
Robin, ist das... Also, ich verstehe nur nicht das Statement der Schiedsrichter, dass sie sagen, es gibt keine Evidenz, also keinen bildlichen Beweis dafür, dass da eine Berührung vorlag, weil das... Haben wir doch alle hier das Gefühl gehabt, das gibt es schon, oder?
Also ich meine auch, dass er mit der Hand berührt hat, aber ist es nicht so? Und das sagt das Statement ja aus, dass er vor dem Ball auch mit dem Fuß berührt hat. Und dadurch keine Hand vorliegt, wenn du deinen Ball mit dem Fuß an die eigene Hand schießt. Ja. Und deswegen wenn's gar kein Elfmeter.
Wenn es eine natürliche Handbewegung
ist. Nein, hat damit, glaube ich, nichts zu tun.
Na, siehst du, da sind wir hat schon damit wieder. Nichts zu tun. Da müssen wir jetzt schon wieder das Regelheft rausholen.
Für mich die einzigste krasse Fehlentscheidung, aber das ist eine Tatsachenentscheidung, wo der VAR nicht eingreifen kann. Für mich ist es ein klar gefährliches Spiel, weil der Fuß ist hoch, der ist 20 cm vom Kopf weg und der Schiedsrichter Oesmaß hätte indirekt einen Freistoß pfeifen müssen. Das ist aber wiederum kein Bestandteil. Einzugreifen als war.
Wir hören mal, was Thomas Tuchel gesagt hat. Wir haben es vorhin ja schon ganz kurz gezeigt. Jetzt noch mal ausführlich seine Erklärung und seine Aufregung nach dieser aus seiner Sicht Benachteiligung der Bayern.
Wir haben klar das Handspiel, wo der vierte Offizielle zu uns sagt, dass der VAR zu ihm sagt, die Hand war nicht am Ball. Das ist natürlich eine Katastrophenbegründung, wenn man die Bilder anschaut und Mats ja selber zugibt, dass er mit der Hand dran war und das ist ganz offensichtlich ist. Und wir dann vom vierten Offiziellen informiert werden, dass der Keller ihm gesagt hat, die Hand hat nicht den Ball berührt.
Da verstehe ich ihn wiederum, ja. Also wenn du vom vierten Offiziellen sagst, ja, das ist ganz klar, die Hand war nicht am Ball und hinterher siehst es, dann fühlst du dich vielleicht irgendwie ein bisschen... verarscht?
Ich finde aber, dass es einfach diese komplexen Entscheidungen sind, die der VAR einfach auch hervorbringt. Also wir schauen uns 35 Kamerapositionen an. Wir haben es ja später bei dem Abseitstor von Harry Kane auch nochmal, wo einer mit einem Millimeterlineal ran muss, um mal zu schauen, ob da möglicherweise eine Abseitsstellung vorgelegt hat. Das ist auch der Teufel Technik. Wir glauben, alles beweisen zu können und am Ende schaut man da 30 Mal drauf und kann es dann doch nicht feststellen. Also das sind die Geister, die wir gerufen haben und nicht mehr loswerden.
Ja, irgendwo schon. Wir werden alle noch Szenen sehen, auch wo ein Ball an die Hüfte geht und dann 3-4 Minuten nachgeguckt werden muss, ob dann da ein Handspiel vorliegt. Ich finde halt, wenn du was im Bild erkennen kannst als normaler Mensch, dann verstehe ich nicht das Statement, was rauskommt, es lässt sich keine Evidenz herstellen. Oder es gibt, also das verstehe ich nicht. Ich finde das etwas unklug in dem Fall von den Schiedsrichtern, das so rauszugehen.
Also mir ist auch vieles im modernen Fußball zu komplex geworden, diese Detaildiskussion. Mhm. Ich mache mal etwas ganz klar. Wenn du die letzte halbe Stunde von Bayern siehst, wie schlapp, und wenn du die letzte halbe Stunde von Leverkusen im Spiel vorher siehst, mit wie viel Vollgas die das erzwingen wollen und hinten raus das Spiel noch drehen, dann ist das der fundamentale Unterschied im Moment an der Spitze. Und die Details lenken uns so ein bisschen ab im Moment von diesem Oberthema. Ja. Es geht um Vollgas geben.
Und die Diskussion höre ich ja auch immer wieder, oder es wird darüber zumindest gesprochen, ob das eigentlich gut ist, dass Thomas Tuchel sich dann auf solche Szenen eben so stark kapriziert, genau, oder nicht eher bei der Leistung seiner Mannschaft bleiben müsste.
Ja, ich war auch ein bisschen irritiert gestern von seinem Statement. Wenn ich mir Edin Terzic anschaue, der, glaube ich, ähnlich unter dem Brennglas ist wie Thomas Tuchel im Moment, wie souverän er mit vielen Situationen umgeht und wie polarisierend eigentlich Thomas Tuchel dann auch immer ist, dass man danach auch immer Grundstoff hat, drüber, über ihn zu reden auch. Ja. Und das, da tut er sich in meinen Augen keinen Gefallen, da verhält er sich sehr ungeschickt. Und man kann jetzt über diese Details natürlich diskutieren, aber ich bin da voll mit dabei. Es liegt was Grundsätzliches im Argen beim FC Bayern. Und das hat jetzt nicht, ob das jetzt mit dem Fingerkuppe da am Ball war oder nicht, da geht es um ganz andere Tugenden, wo dem FC Bayern im Moment einfach fehlen. Und das nicht seit gestern, sondern schon seit längerem. Sonst bist du nicht 13 Punkte hinter Leverkusen zu dem jetzigen Stand. Das ist ja ein Skandal eigentlich für Bayern München. Wenn man sich die Einzelspieler anschaut, was gestern auf dem Platz war, dann hast du ja schon das Gefühl, ey, die Truppe, die kann die Champions League gewinnen. Aber sie funktionieren einfach nicht als Mannschaft, weil sie eben nicht bereit sind, diese extra Meter zu gehen, die wehtun, aber die gemacht werden müssen, um erfolgreich Fußball zu spielen.
Wir sprechen darüber gleich weiter. Max Eberl hat ja gestern unter anderem gesagt, jetzt müssen wir mal schnell die Punkte holen, damit wir die Champions League wieder erreichen. Das zeigt ja auch so ein bisschen, was da momentan zwischen den Ohren los ist bei den Bayern-Verantwortlichen und wie man die Situation einschätzt. Und wir sprechen auch drüber, wer könnte denn der Nachfolger von Thomas Tuchel werden? Zwei sind ja raus, Alonso bleibt in Leverkusen, Hoeneß bleibt in Stuttgart. Welche Kandidaten gibt es und auf wen können wir uns hier in der Runde verständigen? Besprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Und noch beim Klassiker. Und ich habe vorhin gesagt, Max Eberl macht sich scheinbar Sorgen um die Champions League-Qualifikation. Das ist vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber zumindest alarmierend, was er da sagt über seine Mannschaft und über die Punkteausbeute, die er jetzt erwartet in den nächsten Spielen.
Ich weiß, Bayern München steht natürlich immer für den Blick nach oben. Den Blick nach oben, der ist momentan meilenweit entfernt. Also wir sollten schon gucken, dass wir jetzt dann langsam auch unsere Punkte machen, um nächstes Jahr sicher in der Champions League zu sein.
Gibt es eine ernsthafte Sorge, dass die Bayern die Champions League erreichen? Nein, oder? Also sind ja 10 Punkte Abstand noch auf Platz.
Ich glaube, das hat Max Eberl exklusiv die Sorge. Ich glaube, er wollte einfach mal prophylaktisch sagen, passt mal auf, Leute, nicht, dass wir jetzt die Saison austrudeln lassen. Ich glaube, so redet man automatisch, wenn man Sportvorstand ist, dass man denkt, Freunde, jetzt erstmal in Sicherheit sein, uns in Sicherheit wiegen. Aber wer soll da von hinten kommen, der die Bayern, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die jetzt nicht alles verlieren, noch kommen und es ernsthaft gefährlich werden.
Wir sehen ja hier die Tabelle, da sieht man, da ist schon noch Luft. Aber Stefan, trotzdem, hat er nicht so ein Vertrauen darin, dass die Mannschaft jetzt die restlichen Spiele alle ordentlich absolviert, oder?
Ja, die Worte waren ja richtig, die er gewählt hat, vor allen Dingen nach dem Spiel gestern. Weil wenn sie sich weiterhin so präsentieren, dann besteht vielleicht wirklich eine Gefahr. Aber das wird nicht das Problem.
Also wenn Stuttgart heute gewinnt gegen Heidenheim,
ja,
sind sie
aber das wird nicht hinten. Das Problem sein, da bin ich mir sicher. Er hat nur auf die Situation mal hingewiesen, und zwar mit harten Worten, finde ich. Aber das ist auch ein Stück weit die Wahrheit.
Also kriegst du die Spieler damit wach? Oder wacher?
Im Moment geben sie nicht den Anschein, dass sie registrieren, dass sie die Saison nicht austrudeln lassen dürfen. Ja, sie müssen, wie ich es vorher schon gesagt habe, sie müssen sich schon in eine gewisse Form bringen, um dann eben auch das große Ziel, was sie noch erreichen können, die Champions League zu gewinnen, dass sie da eben mit Arsenal, da bekommen sie ein richtiges Kaliber vorgesetzt und da müssen sie anders auftreten. Und das kannst du dir schon über die nächsten Spiele auch so ein Stück weit Selbstvertrauen auch holen, um dann eben so einen Gegner dann auch auszuschalten. Aber Max ist ja kein Dummer, der sieht, was da unten gerade im Moment los ist und bei dem sind mit Sicherheit die Alarmglocken an.
Und ist es vielleicht so, dass man auch Spiele, die man dann hoch gewonnen hat gegen schwache Gegner aus der Bundesliga vielleicht überschätzt hat?
Haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Die haben immer so die Spiele vor der Länderspielpause ein bisschen so gesehen, wo da hat alles funktioniert. Ich meine, bei allem Respekt, das war Mainz, das war Darmstadt. Das waren jetzt keine Hochkaräter. Das einzige vernünftige Spiel war gegen Lazio hier in München, wo sie ein bisschen unter Druck standen, was sie gut gespielt haben. Das war das einzig gute Spiel, finde ich, in diesem Jahr. Und das verwischt das so ein bisschen. Also gestern hat das gezeigt, wo die Reise wahrscheinlich in den nächsten Wochen hingehen, nämlich mit viel Problematik verbunden und schwierige Spiele, die jetzt noch bevorstehen.
Die Frage, die sich ja alle stellen, ist, reicht es, einen neuen Trainer zu installieren oder muss man ein bisschen substanzieller auch am Kader arbeiten? Das hast du ja gesagt, aber auch die Trainerfrage, allein schon die Trainerfrage, ist ja unglaublich schwierig, sagen wir so zu lösen, dass da eine Bayern-Lösung rauskommt, die auch länger Bestand hat als die Stationen jetzt von Nagelsmann und von Tuchel. Katharina.
Fragt sich so ein bisschen, will da irgendwie keiner mehr so richtig? Also wir haben es vorhin ja schon mal kurz angerissen. Ne? Sebastian Hoeneß hat vor ein paar Wochen, also am 8. März, um genau zu sein, seinen Vertrag verlängert bzw. die Verlängerung verkündet bis 2027 beim VfB Stuttgart. Das heißt, er war da schon raus. Xabi Alonso jetzt am Freitag, bzw. keine Verlängerung, sondern einfach, dass er da bleibt, dass er seinen Vertrag zumindest über diesen Sommer hinaus erfüllt bei Bayer 04 Leverkusen. Und das übrigens ist auch etwas total Besonderes, wenn man sich das mal auf der Zunge gehen lässt. Das hat man in der Vergangenheit ja auch nicht immer überall so erlebt, dass ein Trainer sich so eine Möglichkeit entgehen lässt. Auf der anderen Seite ist eben die Frage, wer will es denn jetzt eigentlich machen? Und diese Frage, die stellt man dann natürlich auch dem Sportvorstand der Bayern, Max Eberl, der Folgendes auch nochmal mit Rückblick auf Alonso gesagt hat.
Ich habe im Grunde meine, oder Christoph und ich haben unsere Liste, wo wir erstmal abgeklopft haben. Und deswegen war auch die Entscheidung von Xabi nicht überraschend für uns, sondern wir arbeiten schon lange in eine andere Richtung und versuchen die dann zu realisieren.
Also schon länger mit beschäftigt, beziehungsweise schon länger auch schon darüber Bescheid gewusst, wer weiß. Ne? Also stellt sich so ein bisschen die Frage, ob sie dann auch schon die Absage hatten von Xabi Alonso. Und dann eben jetzt die Frage, wer macht es? Also vorhin haben wir nochmal aufgelistet, was die Möglichkeiten sind, die wir ihnen geben. Roberto Di Cervi ist da eine Möglichkeit, genauso dann auch wie Julian Nagelsmann. Die beiden sollen, so wird gemunkelt, die besten Voraussetzungen aktuell haben, um tatsächlich dann auch Trainer zu werden. Dann hatten wir Rangnick und Zidane ebenfalls noch mit aufgelistet, die aktuell aber, so heißt es, so hört man, nicht so die allergrößte Rolle in den Überlegungen der Bayern-Bosse spielen sollen. Also wer bringt denn jetzt eigentlich die besten Voraussetzungen mit? Gehen wir mal in die Runde.
Hast du einen Favoriten?
Also ich habe am Anfang mal gesagt, ich glaube, es kommt ein großer Umbruch bei Bayern. Es muss einen geben, auch im Kader. Sané, 23 Spiele, kein Tor mehr gemacht. Gnabry war lange verletzt, spielt aber auch nicht die Rolle, die man sich erhofft, etc. Und Pep Guardiola hat mal über Bayern gesagt, das ist ein Players Club und kein Coaches Club. Ich glaube, das ändert sich gerade. Die brauchen jetzt einen Trainer, der etwas Neues aufbaut, mit einer eigenen Handschrift. Und deshalb, wenn du sagst, von den Vieren, wer wäre mein Kandidat Nummer 1? Ralf Rangnick. Überall, wo der war, großer Erfolg, jetzt mit Österreich spätestens bestätigt. Der ist jemand, der in relativ kurzer Zeit, auch mit neuem Spielermaterial, weil der super Connections hat in die internationale Fußballwelt, ein neues Bayern aufbauen könnte. Und sie dann wird sich in dieser Krisenkonstellation die Bayern nicht antun. Und Nagelsmann zurück ist auch eine Überlegung wert. Aber dann hätte Bayern noch mehr, wie Uli Hoeneß es gesagt hat, die Geduld verloren. Dann wäre das ja noch eklatanter. Und ich glaube, Rangnick wäre jemand, mit dem man über Jahre was aufbauen könnte.
Robin, du als Trainer, wen kannst du dir vorstellen, wer hat das Format, wer erfüllt das Profil, was man da aufruft?
Ja, über das Profil sollten wir erstmal diskutieren. Was sind die wichtigsten Punkte für einen Bayern-Trainer?
Das können wir gerade. Da hatte Max Eberl nämlich so eine Liste mal geäußert und finde ich ganz interessant. Können wir uns gerade mal anschauen, was er da also für Fragen stellt. Was ist die Geschichte des Trainers? Wie hat er Fußball spielen lassen? Wie ist er mit Transfers umgegangen? Welche Spieler hat er geholt? Wie ist er mit Typen umgegangen? Hatte er schon einen großen Verein und auch nicht ganz unwichtig, welche Sprachen spricht er? Also das sind ein paar Kriterien, die Max Eberl aufstellt.
Ja, es sind 6 Punkte oder 7. Mhm. Für mich ist da nur ein Punkt dabei, der das Thema Leadership anspricht. Und ich glaube, dass bei Bayern, da können wir nachher die Ex-Spieler fragen, das Thema Leadership, Mannschaftsführung, Moderation eine sehr, sehr große Rolle spielt. Mhm. Wir denken an Jupp Heynckes zurück, der das perfekt beherrscht hat. Natürlich sollte Bayern München idealerweise jemand haben, der Leadership beherrscht, Mannschaftsführung und absoluter Fachmann ist. Davon gibt es aber ganz, ganz wenige. Thomas Tuchel äußern wir immer Kritik, dass er in den Interviews nicht ganz so gut ist, vielleicht mit den Spielern aneckt, ist aber für mich ein außergewöhnlich guter Trainer. Und deswegen musst du ja schon auch festlegen, was ist dir als Bayern wichtig? Wo bist du vielleicht bereit, Abstriche zu nehmen? Ist das ein Players-Club, wo wir vielleicht, da wir sowieso international spielen und nicht eine Woche taktisch trainieren können, sondern viele Meetingraum stattfinden, ist da Leadership vielleicht die Nummer 1? Dann muss ich eben nach diesem Profil schauen. Mhm. Und dieses Aufbauen, alles zu Ralf Rangnick, stimmt. Unglaublicher Trainer, aber Ralf braucht, um aufzubauen, Zeit. Zeit auf dem Trainingsplatz, Zeit in einem Verein. Und wenn wir eins gelernt haben, beim FC Bayern München bekommst du als Trainer keine Zeit, sondern du musst, weil dieses Aufbaumomentum hat man mit Julian Nagelsmann machen wollen. Ja. 5-Jahres-Vertrag. Ja. Und man hat es über Bord geworfen. Das heißt, bevor wir einen holen wie Ralf Rangnick, und es wäre ein absoluter Top-Trainer, müsste natürlich das Profil und die Strategie für die nächsten 5 Jahren erstmal grundsätzlich besprochen werden.
Ich glaube, dass das nämlich auch der Punkt ist. Also ich glaube, man kann alle Fragen an den Trainer stellen, aber die allererste Frage ist, wie muss sich der Club verändern? Also welche Freiheiten gibt man dem Trainer? Jeder weiß, dass Ralf Rangnick jemand ist, der großen Freiraum braucht. Wie funktioniert das? Christoph Freund kennt er jetzt aus den Red Bull-Zusammenhängen, aber wie harmoniert er mit Max Eberl? Ist Ralf Rangnick einer, der früher dafür bekannt war, dass er sogar noch die Busroute ausgedruckt hat zur Auswärtsspiel?
Ja, war ja so.
Also, wir haben eine Situation, in der wir entweder jemanden holen, der ganz jung ist, der ganz viel Energie mitbringt, wie der Kollege aus Brighton, oder wir haben Julian Nagelsmann, wo man sagt, hey, wir haben großen Fehler gemacht und wir wickeln jetzt die komplette Kahn-Salihamidzic-Ära einfach rückab und holen den wieder und sagen, wir haben den großen Fehler gemacht. Eigentlich ist keiner von denen der absolut ideale Kandidat.
Das Aber ich glaube, man tut Ralf Rangnick Unrecht, ihn immer nur so zu charakterisieren. Wenn der kein Teamplayer wäre, hätte er nicht bei 4, 5 Clubs mit einem Umfeld das aufbauen können. Und das, was ich eben meinte, ist, ich traue dem zu, in seinem Notizbuch mit seinen internationalen Kontakten längst die Spieler zu haben und auch anrufen zu können, die Bayern in dieser Vakuumsituation wirklich weiterbringen.
Aber das hat ja Eberl auch und das hat Christoph Freund auch. Also das ist ja nicht so, dass da jetzt kein Netzwerk besteht beim FC Bayern, auch wenn man jetzt die im Hintergrund arbeiten, Hoeneß und Rummenigge noch mit dazu nimmt. Was ich mich manchmal frage, ist es beim FC Bayern überhaupt möglich, dass Einheit besteht? Also zwischen den großen alten Alpha-Tieren, um das mal nicht despektierlich zu sagen, Hoeneß, Rummenigge, den Max Eberls, Christoph Freunds jetzt, dass die sich wirklich committen auf einen und alle mit einer Stimme sprechen. Weil manchmal hat man den Eindruck, der eine will lieber den, der andere will lieber den. Das war der Tuchelmann, gehörte eher zu dem. Nagelsmann war bei dem. Wie siehst du das?
Ja gut, es war ja schon immer so.
Ja, gut. Also ist das ein Problem oder kann man ja nicht abbügeln mit, war halt immer schon so?
Ja, aber es war ja in der Vergangenheit erfolgreich. Ja, okay. Es ist ja nicht das so, dass sie unerfolgreich gewesen wären. Ich bin da voll beim Robin. Die Frage ist für mich, was wollen die da unten sehen? Ja, was wollen sie für einen Typ Mensch, Typ Trainer für die Mannschaft? Ja, und ich glaube, dass das Leadership das alles Entscheidende ist. Weil du musst dem Thomas Müller nicht erklären, wo er hinzulaufen hat. Ja, das macht er instinktiv richtig. Sondern du brauchst jemanden, der die Spieler eben packt, wo auch die Spieler Respekt vor dir auch haben, aber es eben auch immer wieder schafft, auch die Nummer 16, 17, 18 mitzunehmen. Ja? Wenn es dann eben darauf ankommt, wenn die Verletzungen kommen, dass der dann eben auch parat ist und dementsprechend Gas geben kann. Und warum war ein Ottmar Hitzfeld so erfolgreich? Warum war ein Jupp Heynckes so erfolgreich? Warum war Hansi Flick so erfolgreich? Nicht, weil sie die Taktikgurus waren. Ja? Sie haben es eben geschafft, diese Mannschaft zu formen, dass jeder mitzieht, dass jeder dabei ist und vor allem auch ehrlich zu sein zu den Spielern. Und ich habe mal ein Gespräch mit Mario Gomez gehabt, der damals eben unter Jupp Heynckes relativ wenig gespielt hat. Und er sagt, ja, er ist top zu mir. Ja. Er bestärkt mich, er gibt mir ein gutes Gefühl, obwohl ich nicht spiele, weil ich bin ja nicht blind. Ich sehe ja, dass die Mannschaft erfolgreich ist, die gerade anfängt. Aber er hatte eben diese Gabe, mit Mario dann so zu sprechen, dass er dann trotzdem bereit war, wenn es darauf ankam, eben auch da zu sein. Und so ein Trainer, glaube ich, ist der entscheidende Mann jetzt für den FC Bayern.
Das ist ja ähnlich, wie Robin das sagt. Leadership, ja. Der Umgang mit der Mannschaft. Ist da einer auf der Liste oder auf diese vier, die wir da jetzt mal aufgestellt haben, Stefan, für dich? Einer, wo du sagst, ja, das ist sein Profil, da ist er der richtige Mann? Oder müssen wir weiterschauen über die Liste hinaus?
Nein, müssen wir weiterschauen.
Ja, und hast du eine Idee?
Ich habe keine Idee. Das ist die schwierigste Frage, die mir jeden Tag 500 Mal gestellt wird. Und wenn ich mich auch mit den Verantwortlichen von Bayern München austausche, ich bekomme keine Antwort, weil sie es zum Teil selber noch nicht wissen. Und da sieht man mal, wie schwierig das ist, diese Entscheidung zu treffen in den letzten zwei Jahrzehnten bei Bayern München. Ist, glaube ich, diese Entscheidung die spannendste, aber auch die schwierigste für die Verantwortlichen, jetzt in dieser Phase den richtigen Trainer zu finden. Weil diese Leute, so wie du gesagt hast, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, die gibt der Markt ja nicht mehr her. Das haben wir ja nicht mehr auf dem Markt. Also wird man woanders suchen müssen und das wird spannend. Also ich kann sie dir nicht beantworten, die Frage.
Ist dann nicht Julian Nagelsmann der beste Kandidat?
Habe ich ein bisschen Probleme mit dieser Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Er war Trainer bei Bayern München. Es gab ja Gründe, warum man ihn auch rausgeschmissen hat. Und die Frage müsste man ja auch Nagelsmann stellen. Bist du überhaupt bereit, dort wieder hinzugehen, wo du vor ein Jahr rausgekickt wurdest? Mhm. Also das ist ja nochmal eine Frage on top, die man sich stellen muss. Also ich bezweifle, dass es zu dieser Konstellation nochmal kommt.
Wie schwierig ist es, einen Umbruch zu gestalten, wenn man noch nicht weiß, wer der sportliche Chef wird? Also das ist ja für Max Eberl gerade eine sehr schwierige Aufgabe.
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Eigentlich für Bayern nicht, weil die Transfers, die Kaderpolitik bei Bayern ja schon im Hand des Clubs ist.
Ja, aber die Frage zum Beispiel, ob ein Jo Kimmich verlängert oder ob andere Spieler bleiben,
Das wollte ich damit ausführen. Korrekt, wenn du natürlich als Bayern das weiter in der Hand hast, diese Verlängerungen, dann schränkst du natürlich schon wieder ein, wenn du als Trainer holst. Weil, also nicht, dass man es falsch versteht, ich halte Ralf Rangnick für einen absoluten Teamplayer. Aber Ralf Rangnick war immer dann stark, wenn er das komplette System in den Schoß gelegt bekommen hat und damit konnte er arbeiten. Wenn aber natürlich, bevor du den Trainer verpflichtest, schon wieder Verträge verlängert sind, dann ist Ralf schon wieder in seinem Tun limitiert. Und dann kann es sein, er ist nicht der Richtige. Und das ist, um deine Frage zu beantworten, es ist eine brutale Situation. Ein Trainer, der am Ende der Saison nicht da ist, eine Meisterschaft, die schon geregelt ist, eine Champions League, die im Hinterkopf schwebt und Spieler, die zur Europameisterschaft wollen, aber nicht dürfen. Und einen neuen Trainer hast du noch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Aber
ich glaube, die Grundproblematik liegt doch eigentlich darin, dass auch ein neuer Trainer, und deswegen haben wir ja auch zum Beispiel bei Zinedine Zidane den Eindruck, der wird sich das nicht antun, dass die Gemengelage beim FC Bayern nicht geklärt ist. Wer hat da eigentlich das Sagen? Sind es die beiden störrischen Altbauern, also Hoeneß und Rummenigge? Oder
Altbauern?
Naja, wenn wir mal in dem sozialen Konstrukt eines Bauernhofs bleiben. Und wir haben den Jungbauern, Max Eberl. Passt auch namentlich sehr gut.
Ich hab eine Idee, worauf du raus willst, aber
ja, mach mal weiter. Also wer hat auf dem Hof das Sagen? Also das wusste man früher, da hatte man Hoeneß und Rummenigge eben als zwei, die quasi sich immer mal wieder abstimmen mussten, die mal schauen mussten, jetzt bist du mal wieder dran mit dem Trainer und jetzt ist der andere mal wieder dran. Das hat man inzwischen nicht mehr. Wir haben Christoph Freund, wir haben Max Eberl, die beide natürlich sich freischwimmen müssen, die irgendwie schauen müssen, dass sie ihre Vorstellung von diesem Club durchsetzen. Mhm. Und am Ende wird auch jeder Trainer wissen wollen, mit wem rede ich denn eigentlich? Rede ich mit Uli Hoeneß, rede ich mit Max Eberl, rede ich mit Christoph Freund? Also ich habe das Gefühl, dass die grundsätzliche Machtfrage beim FC Bayern derzeit noch total offen ist. Insofern wäre das vielleicht mal der allererste Schritt, um danach zu sagen, der Trainer passt.
Ja, die Frage ist, erstmal gehst du da mit, Stefan? Oder also wenn du ihm recht gibst, ist das denn denkbar, dass sich dieses Machtgefüge beim FC Bayern ändert? Oder ist das einfach gegeben, dass Hoeneß, Rummenigge über den Aufsichtsrat und auch über ihre Persönlichkeit geändert, irgendwie Einfluss nehmen und dann Leute das operative Geschäft machen, die sich irgendwie alle miteinander abstimmen müssen?
Es hat sich geändert und es ist auch relativ klar, dass Max Eberl die Entscheidung dann trifft, natürlich immer mit Rücksprache oder nach Absprache mit denen nach wie vor, die dort im Club tätig sind. Das ist überhaupt keine Frage. Wo ich ein bisschen ein Problem habe in dieser Diskussion, ist einfach, wenn wir über Verträge und wer wird neuer Trainer reden, wenn ich dann höre, dass Spieler überlegen zu verlängern, aber erstmal abzuwarten, wer wird denn der neue Trainer? Das finde ich schräg. Weil das hat für mich in meiner Karriere nie eine Rolle gespielt. Ich habe mich committed zu dem Verein, weil ich dort hingehen wollte, ja, ob das jetzt München-Gladbach war oder bei Bayern München. Und ich habe mich entschieden für diesen Verein, aber nicht für den Trainer, der dort Trainer ist.
Aber wolltest du nie wissen, wer ist denn sonst noch da? Was für eine Mannschaft haben wir? Wie gut sind wir?
Ja, natürlich die Mannschaft. Ja, die Mannschaft, sprich die Spieler und der Verein. Wenn ich ein Angebot bekomme von Bayern München, dann sage ich, ich möchte dieses Trikot von diesem Verein tragen und ich möchte für diesen Verein auch spielen. Aber wichtig war es für mich nicht, wer diese Mannschaft trainiert, muss ich mal ganz klar und deutlich dazu sagen. Wenn ich heute die Spieler höre, die sagen, ich warte erst mal ab, wer der neue Trainer wird, dann ist doch irgendwas schon falsch. Da ist doch irgendwas falsch.
Hast du das nie gemacht, dich auch danach zu richten, wer da der Coach ist?
Nö. Immer Verein, oder?
Verein, klar.
Klar. Ja.
Strahlkraft des Vereins.
Ja, aber vielleicht ist die nicht mehr so wie früher.
Ja, aber das ist ja gerade das Problem. Ich habe eben ein paar Namen genannt. Ich sehe da bei einigen der etablierten und sehr teuren Spielern nicht die maximale Identifikation mit dem Club, mit dem Trikot, mit dem Umfeld. Und das zu dem, was korrekt gesagt wurde, ist, glaube ich, die größte Baustelle neben der Führungsfrage. Wie kriegt man die überteuerten Verträge, Transfer, Abgaben aufgelöst, um eine neue Situation zu schaffen, freie Kaderplätze und auch finanziell das Ganze solide wieder aufbauen zu können.
Ja, nehmen wir doch mal das Beispiel Alphonso Davies. Ja. Haben wir doch auch. Die Diskussion. Unterschreibt er nicht, dann kommt der Berater, sagt ja, aber da ist irgendwas falsch gelaufen.
Ihr setzt uns unter Druck.
Ja, die setzen Ultimatum. Uns unter Druck. Ja, entweder du stehst so 100% genau zu dem Verein, denn unterschreibt den Vertrag und sagt nicht, hier wird auf
Zeit. Er möchte mehr Geld verdienen.
Ja, dann muss er auch dementsprechend die Leistung bringen.
Genau, da war nichts. Ja.
Mehr oder? Ja. Wenn wir nochmal trotzdem bei der Trainerposition bleiben, Robin, und du so Wert legst auf Leadership, ist die Sprache ein großes Thema? Könnte jemand, der, sagen wir mal, kein Deutsch spricht, der vielleicht Italienisch und Englisch spricht, kannst du da genauso führen, wenn in der Kabine sind ja auch viele Spieler, die jetzt auch nicht nur Deutsch sprechen, ja, aber trotzdem macht das einen Unterschied, was deine Erfahrung angeht?
Also ich glaube, wenn alle anderen Punkte stimmen, dann kriegen wir das Thema mit der Sprache auch hin, weil in der Kabine ja tatsächlich viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Und wenn ein Trainer wirklich diese Kompetenz hat, dann sollte es nicht an der Sprache alleine scheitern. Mhm. Natürlich wäre es schön, ein Trainer von Bayern München kann auf und neben dem Platz und hier
Pressekonferenz
alles, ja, die deutsche Sprache. Aber er hat ja auch noch Zeit zu lernen. Mhm. Pep Guardiola musste ja auch die deutsche Sprache lernen. Und ich finde, es nachher hat es einen Charme gehabt, wenn Pep Guardiola auf Deutsch seine Interviews gegeben hat. Total. Also ich würde es daran nicht scheitern lassen, wenn es nur die Sprache ist. Aber Vorteil wäre natürlich ein Bayern-Trainer, dass er Deutsch
kann. Und wir machen da gleich weiter, denn in Leverkusen arbeitet ein Trainer, der sich auch nicht so ganz leicht tut mit der deutschen Sprache und sehr, sehr erfolgreich ist und offensichtlich in seine Truppe eine absolute Gewinnermentalität reingekriegt hat mit Xavi Alonso. Und wieder mal hat Leverkusen in der Nachspielzeit ein Spiel gewonnen. Unglaublich, nach wie vor ohne Niederlage in dieser Saison. Das ist unser Thema nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. München, Heimat des Stahlberg-Doppelpass, jeden Sonntag, auch heute zum 27. Spieltag dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Wir haben sehr interessant über die Trainersuche des FC Bayern gesprochen. Einen Aspekt möchte ich da gerne noch mal reinbringen. Jürgen Klopp macht jetzt ein Jahr Pause. Möglicherweise dann ab 25 wieder die Möglichkeit zu arbeiten oder will vielleicht dann wieder arbeiten. Auch Alonso macht jetzt noch mal ein Jahr weiter. Also muss der FC Bayern eigentlich darüber auch nachdenken, dass du ja nur ein Jahr überbrücken musst, bis du vielleicht jemanden findest, auf den sich der ganze Verein verständigen kann? Oder ist das jetzt ein bisschen sehr kompliziert gedacht von mir?
Hochgefährlich wäre es, wenn man das auch nur ansatzweise so kommunizieren würde. Komm doch jetzt mal für ein Jahr als Interimstrainer, aber danach haben wir eigentlich einen besseren als dich. Also der FC Bayern ist eigentlich verurteilt dazu, jetzt eine überzeugende Lösung zu finden. Stefan Effenberg hat es ja eben gesagt, unter den Vieren, die da gehandelt werden, ist möglicherweise jetzt nicht der ideale Kandidat, aber vielleicht überrascht uns Max Eberl ja auch. Vielleicht gibt es auch jemanden, den wir gerade jetzt noch nicht auf dem Zettel haben, der aber Modewort Leadership auch groß dabei ist und der möglicherweise auch...
Hast du da einen im Hinterkopf?
Friedhelm Funkel haben wir natürlich genannt. Friedhelm wollte unbedingt seine Koffer packen.
Aber noch was ganz Ernsthaftes vielleicht? Roger Schmidt oder...
Naja, also man gräbt ja, oder man muss ja im allerhöchsten Regalfach zugreifen. Es gibt natürlich, eigentlich hätte man gesagt, Thomas Tuchel ist ideal. Ja, der hat nicht funktioniert. Julian Nagelsmann ist natürlich auch jemand, mit dem ja quasi auch eine Ära begründet werden sollte. Also wenn es mit den beiden nicht klappt, ich kann mich eigentlich nur noch mal wiederholen, eigentlich erstmal die Hausaufgaben in der Führungsstruktur regeln, um dann gucken, wer dazu passt.
Ist auf jeden Fall ein Transfersommer, was den Trainermarkt angeht, mit Liverpool, mit anderen großen Vereinen, Barcelona, die suchen, Bayern, die suchen, also das gab es schon lange nicht mehr und das wird sicherlich sehr, sehr interessant bleiben. Gestern auf jeden Fall der BVB mit einer starken Leistung, vor allem gelobt die beiden Innenverteidiger. Ja, Schlotterbeck und Hummels, vor allem vom eigenen Trainer.
Sehr gut. Glatte Eins für mich, für beide. Wir haben sie in der Halbzeitpause angesprochen, dass wir sie ein bisschen im Stich gelassen haben, weil sie haben so viele Bälle für uns erobert, sie haben so viele Schüsse für uns geblockt, so häufig in gefährlichen Situationen Zweikämpfe gewonnen und dann haben wir den Ball viel zu schnell weggegeben. Dann haben wir angefangen, wieder 2-3 Bälle mit der Hacke im Zentrum zu spielen, dann kam die nächste Welle wieder da und da wollten wir einfach ihre gute Leistung defensiv, ihre Stabilität belohnen, indem wir besser am Ball sind. Und beide herausragend gut, also wirklich, man kann keinen hervorheben. Ich fand, die ganze Mannschaft war toll. Alex Meyer hat dem Tor ein überragendes Spiel gemacht. Und Julian Riasson stand so ein bisschen auf der Kippe vor dem Spiel. In der Halbzeitpause hat er gesagt, es geht vielleicht noch so 10, 15 Minuten. Und dann reißt er so eine zweite Halbzeit ab, belohnt sich mit dem Tor. Also ich glaube, dass wir heute alle an die Grenze gegangen sind. Aber ich kann mich da nur wiederholen. Beide Innenverteidiger herausragend gut.
Hast du sie auch so gut gesehen? Ja, haben gestern schon gute Zweikämpfe geführt. Beide, sowohl Hummels als auch Schlotterbeck, haben auf Terzic hat es gesagt, fast schon zu viele finale Zweikämpfe geführt. Die haben sie aber wiederum gewonnen. Von da haben sie, zumindest was gestern betrifft, schon einen guten Job gemacht. Ja.
Es geht ja dann immer relativ schnell, auch in der öffentlichen Beurteilung. Ja, jetzt sagt man, jetzt müssen, ach komm, sind die so gut drauf und bei der Nationalmannschaft nicht mehr dabei, müssten die wieder einen Weg zurückfinden oder müsste es die Möglichkeit geben, dass die wieder in die Nationalmannschaft kommen. Du, Stefan, hast in deiner T-Online-These gesagt, nee, eigentlich das, was jetzt da war, ich übersetze es ganz grob, was gespielt hat gegen Frankreich und gegen die Niederlande, das ist die Mannschaft, das wird auch die Mannschaft sein, mit der wir in die Heim-EM starten. Nur Manuel Neuer wird da als einziger noch hineinrutschen. Bleibst du auch nach dem Spiel gestern dabei?
Bleibe ich dabei, aber es sind ja noch Plätze offen, das hat Nagelsmann ja auch gesagt, vielleicht nicht 5 oder 10 Plätze. Aber es liegt ja jetzt an den Spielern selber, für Schlotterbeck oder auch für Mats Hummels eben konstant bis zum Start der EM eben diese Leistung zu zeigen. Und dann müssen sie einfach Nagelsmann unter Zugzwang bringen. Was Hummels gestern wirklich gespielt hat, das war außerordentlich gut. Das war Weltklasse, muss ich wirklich sagen. Und durch solche Leistungen wird dann natürlich die Diskussion immer weiter anfeuern. Und wenn das Leistungsprinzip zählt und die Leistung konstant so bleibt, dann wird das mit Sicherheit hier ein Thema sein in ein paar Wochen, wenn wir wieder hier sitzen. Also ich sitze hier.
Ja. Ich auch. Ja? Ja, also außer kommt eine Influenza dazwischen oder sowas. Ja, aber vom Prinzip her, ich hab's vor.
Es war aber auch gestern das perfekte Spiel für Mats Hummels und für Schlotterbeck. Sie waren sehr tief gestanden,
genau.
Sehr kompakt gestanden. Da ist es natürlich für einen Innenverteidiger auch leichter zu verteidigen. Ja, wir haben die Woche davor, wo sie doch höher haben spielen müssen, wo dann durch beide der Ball durchgeht und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dann alleine auf den Torwart zuläuft. Das war natürlich ein ideales Spiel für einen Innenverteidiger. Ja, das ist ein Traum für einen Innenverteidiger, diese kurzen Wege nur zu haben, nicht diese ganz hohe Aufmerksamkeit haben zu müssen, wenn ich höher stehe. Das Spiel kam ihnen natürlich auch entgegen. Unangefochten davon, dass sie beide herausragend gut gespielt haben.
Bayern hatte kein Tempo und deshalb fiel das Defizit nicht auf. Also
anders gefragt, würdest du Julian Nagelsmann raten, dieses Thema abzuräumen und zu sagen, es ist, was wir jetzt in der Abwehr haben mit den Spielern, die er dazugeholt hat, ist so stabil, dass da der Platz zu ist?
Ich habe es so verstanden, dass es nicht nur unbedingt ein Thema ist, spielst du von Anfang an oder nicht? Also ich glaube schon, dass Tah und Rüdiger momentan unsere zwei besten Innenverteidiger sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, möchte er die beste Mannschaft haben. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass jemand von seiner Leistung her top performt, aber Nummer drei ist, er ihn in der Mannschaft halt nicht als Nummer drei sieht, sondern lieber einen hat, der auch die Rolle, so habe ich es verstanden, die Rolle der Nummer drei auch ausfüllen kann. Und das hat schon was. Natürlich tut das Sportlerherz weh, wenn du sagst, du hast da einen absoluten Top-Innenverteidiger und der müsste eigentlich zu den besten vier gehören, somit dabei sein. Aber ein Turnier hat natürlich in irgendeiner Form natürlich auch den Bedarf einer funktionierenden Mannschaft. Und wenn er zu dem
erste Elf hinaus, ja?
So sieht's aus. Und wenn er zu dem Eindruck kommt, dass das dann nicht hundertprozentig funktioniert, dann musst du als Trainer natürlich schon die Mannschaft über alles stellen, was eine harte Entscheidung wäre, wenn dauerhaft die Leistung so ist. Ich bin bei Markus, andere taktische Voraussetzungen müssen wir es nochmal überprüfen. Aber ich glaube, das ist ein Einfluss, der mit reingenommen wird.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein in Spielern wie Hummels oder auch Goretzka, dem ja auch Ähnliches nachgesagt wurde, gleich jetzt so Störenfriede zu sehen oder die so einen Organismus auseinanderbringen. Gerade bei Leon Goretzka fand ich das ja in der Vergangenheit durchaus auch in den letzten Wochen ein bisschen unfair zu sagen, das hat mit Goretzka deswegen nicht funktioniert, weil er sich nicht einordnen kann, weil er nicht damit zurechtkommt, möglicherweise auch nur mal auf der Bank zu sitzen. Also,
aber Robin hat ja nicht Unrecht. So konnte man ja die Worte von Julian Nagelsmann durchaus schon deuten, dass er sagt, ich habe ganz klare Rollengespräche geführt und ich will Leute, die, sagen wir mal, ab 15, 16 im Kader sind, die eher weniger Ansprüche stellen.
Dass ich glaube, dass Goretzka da zumindest, was das Mannschaftsdienliche angeht, durchaus ein bisschen Unrecht getan worden ist in den letzten Wochen. Klar ist aber auch, dass, wie Markus gesagt hat, das war ein wunderbares Spiel für Innenverteidiger. Ne? Man konnte die Hälfte der Zeit auf dem Boden liegen und grätschen, sah alles wunderbar aus oder das Bein so hochrecken wie bei der Sportgymnastik. Also das war, glaube ich, etwas, was man liebt, wenn man Mats Hummels ist.
Ja, das glaube ich auch, dass das ein tolles Spiel war für ihn, dann auch noch in München so eine Partie zu liefern. Und freut uns natürlich, dass da so eine Leistung abgerufen wurde von ihm. Jetzt schauen wir auf Bayer 04 Leverkusen. Alle sagen, irgendwann muss es doch mal so weit sein, dass die verlieren. Und dann denkst du, Mensch, ist ja schon wieder das Spiel um, die liegen hinten. Aber nee, die gewinnen einfach immer weiter. Schwer beeindruckend.
Die Nummer 1 unter den Bundesliga-Trainern, Xavi Alonso. Die Leverkusener Verantwortlichen dürfen sich zu Recht auf die eigene Schulter klopfen. Unerfahrenen Coach geholt, meisterlichen Top-Trainer gehalten. Natürlich könnte auch der Spanier ins Grübeln geraten, wenn seine Mannschaft wieder mal in Rückstand gerät. Aber nicht mit Senior Cool. Denn dann machen seine Leverkusener so lange Druck, bis sie den Gegner mürbe gespielt haben. Und würde ein Fußballspiel tatsächlich nur 90 Minuten dauern, selbst dann wären die Bayern nicht in Schlagdistanz. 39 Pflichtspiele ohne Niederlage können kein Zufall sein. Das geht nur über den Willen und das nötige Selbstvertrauen. Und sicher nicht mit Glück allein. Und darum sei allen Zweiflern gesagt, die da ewig unken, das kann nicht immer gut gehen. Kann es doch.
Stefan, warum geht das immer wieder gut? Also Sie haben dreimal noch ein Spiel gewonnen hinten raus, einmal noch ein Unentschieden geholt, Europa League jetzt gar nicht mitgezählt. Und das alles nur in diesem Jahr 2024. Warum funktioniert das bei Bayer Leverkusen so gut, dass Sie bis zum Ende an sich glauben?
Mittlerweile ist es die totale Überzeugung. Und Sie lassen die Gegner ja auch laufen. Sie haben ja unwahrscheinlich viel Geduld in Ihrem Spiel. Und wenn du permanent gegen den Ball spielst und du bist immer in Bewegung, permanent und wirst immer von da nach da gescheucht, und das spielt ja Leverkusen wirklich perfekt. Und dann ist einfach die Überzeugung da. Und Ottmar Hitzfeld hat auch immer früher gesagt, auch ich vertraue euch, weil wir sind immer in der Lage, auch in der 90. noch das entscheidende Tor zu machen. Bleibt ganz ruhig. Und das hat er permanent vermittelt. Und das wird Alonso den Spielern auch vermitteln, weil sie mittlerweile in so einer starken Position auch sind, dass das dann, wenn es dann auch noch eintritt, und nicht nur einmal, sondern in diesem Jahr schon 4-5 Mal,
ja,
diese engen Spiele, zum Teil in der Nachspielzeit, dann glaubst du da dran. Und wenn der Glaube einmal groß ist, dann wirst du auch nicht mehr geschlagen. Und so sieht es ja aus bei Leverkusen.
Wir können gerade mal drauf schauen. Das sind diese ganzen Last-Minute-Ergebnisse. Also Hoffenheim, dann Karabakh zweimal, Stuttgart, Leipzig, Augsburg, Bayern. Immer alles hinten raus. Ist das auch eine Frage der Physis oder ist es eher eine Frage des Kopfes?
Das eine bedingt das andere auf jeden Fall. Mein Leverkusen ist, glaube ich, momentan mit das Stimmigste, was es in den letzten Jahren gegeben hat.
Obwohl er ja immer mal wieder auch ein paar Veränderungen
personell. Das sind alles Wechsel, die natürlich im Erfolg. Wenn du im Erfolg natürlich wechselst, sieht alles stimmig aus. Hast du keinen Erfolg, heißt das, du verunsicherst deine Mannschaft mit den Wechseln. Aber es passt hier. Der Kader ist durch Simon und sein Team, Simon Rolfes und sein Team, hervorragend zusammengestellt. Du hast schnelle Innenverteidiger. Du hast Leadership in der Mannschaft mit Xhaka, du hast Kreativmoment mit Wirtz, du hast Abschluss, gute, starke Spieler, du hast Schnelligkeit am Flügel. Dann hast du einen Trainer, der natürlich noch keine Top-Mannschaft trainiert hat, aber trotzdem in die zweite Mannschaft trainiert und hat da schon Erfahrung gesammelt, kennt die Bundesliga. Wir haben das Thema Sprache. Also das reicht als Sprache
auf
aus.
Auf jeden Fall.
Also,
ja.
Mit Sprache verstehe ich, wenn einer gar kein Wort kann, außer Hallo. Ja. Aber das
vor allem nicht versteht, was gesprochen wird,
das
ist ja auch wichtig.
Das reicht als Sprache ja 100 Mal aus. Das ist ja schon Perfektion. Also stimmiger, wie es momentan in Leverkusen. Und dann hast du noch, was Stefan gesagt hat, die ersten 2-3 Erfolge in der 90. Minute. Und mit dieser Gier, die man spürt, mit dieser Leichtigkeit, glaubst du natürlich auch dran, dass du zum Schluss das Ding gewinnst. War ja eigentlich jahrelang euer Steckenpferd, zu sagen, entweder machen wir nach 20 Minuten 1-0 und bringen es nach Hause, und wenn nicht, machen wir in der letzten Minute 1. Und das hat Leverkusen, also stimmiger, viel stimmiger geht es nicht, wie es momentan
ist. Wollen wir auch mal hören, wie der Trainer von Bayern 04 Leverkusen das in der Pressekonferenz dann erklärt hat, dieser Glaube bis zum Schluss dran, und er verliert den an der Seitenlinie offensichtlich nie.
Haben Sie denn nie irgendwie gedacht, gerade bei dem Lattentreffer Borja 87., wo man vielleicht denken konnte, okay, heute soll es nicht sein, oder haben Sie
daran
geglaubt?
Nein. Ich hatte nicht diese Gedanken. Ich war immer optimistisch, dass, ja, war nicht einfach, aber in einem Moment alle kann wechseln. Und ja, wir haben gesprochen, Halbzeit, dass eine Tor war sehr wichtig, und die Tor von Rob war die Schlüssel, ein bisschen mehr Energie zu haben. Bis diesem Moment war nicht einfach, aber wir haben versucht, weiterzugehen, zu besuchen. Und diese Glaube zu haben, es ist eine Gewinner-Mentality zu haben. Es ist etwas, man kann nicht schaffen. Es ist it's created, und in dieser Saison wir haben das created.
Wir haben das created, wir haben das geschafft, wir haben das geschaffen. Das ist sein ganz großer Verdienst.
Ja, mit Sicherheit.
Diese Gewinnermentalität.
Die Spieler glauben ihm. Und das ist ja das größte Faustpfand, was er hat. Ja. Deswegen hätte es mich überrascht, wenn er gewechselt wäre. Weil er hat eine Mannschaft, die ihm bedingungslos folgt und glaubt, was er ihnen erzählt, weil er es selber erlebt hat. Er kann es dann auch im Training gut rüberbringen. Und auch Robert Andrich hat ja nach dem Spiel, für mich war klar, wir machen noch eins, dass sie zwei machen. Da war er auch, glaube ich, selber ein bisschen überrascht. Aber er hat gesagt, nee, ein Tor machen wir auf alle Fälle noch. Und da war er felsenfest davon überzeugt. Und das strahlen sie eben auch aus. Und diese Energie haben sie. Und jetzt kommt dann noch ein Faustpfand dazu, was sie davor noch nicht so hatten. Jetzt ist auf einmal das Stadion auch voll dabei. Ja? Das ist mittlerweile ein richtiger Hexenkessel in Leverkusen. Mhm. Das kannte man vorher so nicht. Man kannte die Kurve, ja, aber dass jetzt das gesamte Stadion mitmacht, das ist natürlich auch was dich nochmal zusätzlich pusht, wo du das Gefühl hast, hey, wir sind eins, wir geben alle so Gas, um die Leute auch zufrieden nach Hause gehen zu lassen.
Und übrigens auch so eine PK, finde ich, ja. Als gesagt wurde, hatten Sie irgendwann mal Zweifel?
Nein.
Sofort, ne?
Ja. Weißt du, alleine diese Worte reichen ja schon, dass du das überträgst auf aber die Mannschaft mit der
Du hast ja selber in Leverkusen gearbeitet. Was hat sich da insgesamt verändert? Also nicht nur durch Alonso, sondern es ist die Stimmung im Stadion angesprochen worden. Du hast selber schon Simon Rolfes erwähnt.
Ja, also darf man jetzt Ihnen auch nicht Unrecht tun. Erstens ein paar Jahre her bei mir. Aber auch, auch damals, als wir in der Champions League in der 90. den Siegtreffer gegen Chelsea gemacht haben, ist das Stadion auch explodiert. Okay. Ja. Und Rudi Völler hat, glaube ich, auch über wirklich sehr, sehr lange Zeit eine herausragende Arbeit gemacht. Aber es war halt dann auch immer dieses Thema Vizekusen. Und jetzt ist eben mal die Situation eingetreten, dass alles in einem Jahr zusammenkommt. Das heißt, die Kaderplanung ist perfekt. Wir haben im Vorstand eine Ruhe. Da sehnen sich andere Top-Vereine danach. Sie sprechen mit einer Stimme. Viele Spieler haben ihre Zukunft auch noch vor sich. Also die sehen sich schon noch auf dem Weg. Das heißt, die haben auch diese Gier einfach. Der Trainer macht für mich natürlich einen brutal authentischen Eindruck. Das ist natürlich schon, also da geht es nicht nur ums Fachliche, dass er fachlich top ist, gar kein Thema, aber auch die ganze Art und Weise, wie er sich präsentiert. Mhm. Wir haben über die Sprache gesprochen. Er spricht für mich als Trainerkollege verständlicher wie mein hier deutscher Kollege. Ja. Und von daher, das ist...
Was meinst du da genau mit?
Nein, ist okay. Das ist also für mich ist das... Dieses Jahr kommt halt, dieses eine Jahr zusammen, wo halt alles passen muss. Und, aber es ist... Sieht nicht aus wie Zufall, sondern es ist halt sehr, sehr stimmig.
Und wir haben
ja.
Wir haben in diesem schrecklichen Jahrzehnt, in dem immer nur die Bayern Meister geworden sind und alle gestöhnt haben und gesagt haben, das ist so langweilig und wir wünschen uns mal einen anderen Meister. Da war natürlich immer die Phrase, ja, wenn die Bayern schwächeln, dann musst du da sein. Und alle haben gedacht, ja. Das wird dann Dortmund sein oder sonst wer. Dass es Leverkusen ist, hätte, glaube ich, erstmal niemand gedacht. Aber umso mehr sieht man, was Alonso halt hinbekommen hat, ist zusammen mit Simon Rolfes und natürlich zusammen auch mit dem Vorstand und mit der Kaderplanung. Er hat, glaube ich, geschafft, nochmal eine ganz besondere Note reinzubringen. Sehr, sehr viele Anhänger sagen das ja auch. Der würdigt uns, also der sieht uns. Also wenn man Alonso sah, wie er beispielsweise die ganzen Leute auf dem Zaun abgeklatscht hat. Nicht jeder Trainer hat sich so viel Zeit genommen, um mit den Leuten auch zu kommunizieren. Also ich finde, er hat eine Art von Nahbarkeit reingebracht, an der sich möglicherweise auch manche andere Bundesliga-Trainer was abgucken könnten.
Und deswegen ist er so begehrt natürlich, europaweit. Wir gucken mal auf die Tore, Stefan. Bayer hatte das ganze Jahr auf 0-1 gestellt, schon in der ersten Hälfte, aber wir gucken dann auf die beiden Leverkusener Tore. 1-1 durch Andrich, 88. Minute.
Ja, haben sie ja schon oft gespielt, ne? Genau diesen Ball auf den zweiten Pfosten. Trifft er nicht richtig, aber da waren sie ja 100% am Drücker. Es war ja nur noch wirklich eine Frage der Zeit, wann dieses Tor fällt. Aber dann den Ball wieder rauszuholen, zu sagen, wir haben noch ein paar Minuten, wir gehen aufs Zweite. Das ist halt Bayer Leverkusen in der Phase, in der sie gerade sind.
Ja, wir haben gestern gemeinsam in der Allianz Arena geschaut, die Schlussphase des Spiels. Ich saß zufälligerweise neben Giovanni Elber und der hat gesagt, jetzt machen sie auch das Zweite noch. Da war sich ganz sicher.
Du siehst bei einem Flo Wirtz im Gegensatz zu Musiala gestern, der hatte auch die Länderspielreise in den Knochen. Wir haben gesagt, Musiala hatte keinen Sprit mehr im Tank. Wirtz gibt bis zum Ende Vollgas. Patrick Schick, vor der Saison haben alle über Boniface gesprochen. Der ist seit Monaten raus und jetzt trifft er. Und Leverkusen hat eine super Bank, die bringen Geschwindigkeit.
So richtig aufgeklärt hat auch niemand, ist ob das abseits war oder nicht.
Also ähnlich wie bei Kane. Das ist da halt nur pro Leverkusen. Diese berühmte Linie, die kalibrierte. Aber die erzwingen es. Und so wird pardon dafür, aus Vizekusen Megakusen, weil die haben alles in der Balance. Oh.
Also Megakusen,
da auf, ja, das sind aber 3 Euro.
Ja, mindestens 3 Euro.
Jetzt bestätigen. Also jetzt, Leverkusen kann als erste deutsche Mannschaft eine komplette Serie ungeschlagen beenden. Das hat Arsenal mal mit Jens Lehmann in England geschafft. 39 Spiele ohne Niederlage. Und die erzwingen es im Moment. Ja? Und es ist ihnen zu gönnen.
Nicht vergessen, reinschmeißen.
Eine bessere Balance.
Genau. Wieder ablenken.
Eine bessere Balance gibt es nicht als da im Moment.
Aber würdest du dir nicht nochmal als Trainer auch wünschen, dass man ein Spiel auch mal wieder 3-0 gewinnst, einfach wo es nicht immer bis zum Schluss spannend bleibt?
Natürlich wünscht man sich das, aber natürlich, wenn du rückblickend dann auf diese knappen Ergebnisse schaust, dann macht
dann
das natürlich
was raus,
ja? Ja, genau. Das macht natürlich was mit einer Mannschaft. Mhm. Das vermittelt dir natürlich ein gewisser Glaube und das ist natürlich für dich jetzt im Endspurt viel wichtiger. Natürlich sind sie schon deutscher Meister in der Theorie, aber so wie ich Alonso einschätze, wollen sie natürlich nicht nachlassen. Und deswegen glaube ich, diese knappen Siege haben eher geholfen als geschadet. Ja.
Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück hier beim Stahlwerk Doppelpass. Wechseln auch ein bisschen das Thema. Wir sprechen über die zurückliegende Zeit der Fanproteste. Und so ganz vorbei ist das ja auch noch nicht. Die Zeit, als gegen den Investoreneinstieg protestiert wurde, schon. Jetzt läuft gerade ein Ultimatum in Stuttgart bis heute aus. 14 Tage hat man da Zeit gegeben, sich ja, zu distanzieren von diesen Geschichten, die rund um den Investoreneinstieg dort passiert sind. Aufsichtsrat, Präsidium, Vorstand, da ist man sehr, sehr zerstritten. Und wir fragen uns, ob die Fans, ob die aktive Fanszene zu viel Einfluss gewinnt. Und wir haben noch ein paar ganz, ganz interessante Szenen aus der Regelecke. Gab durchaus einiges Diskutables noch an diesem Spieltag gestern. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk. Auch am Ostersonntag selbstverständlich. Hajo von Hadeln und Ben sind auch da. Und Philipp, ich habe es gerade gesagt, wir wollen auch ein bisschen sprechen über die Fanproteste. Du warst uns damals in der Hochzeit dieser Tennisball-Ära zugeschaltet und hast so ein bisschen gesagt, ja, das sagt sich alles so leicht, die Herren in den roten Sesseln und so weiter. Deswegen haben wir dich jetzt auch mal unter anderem deswegen natürlich in den roten Sessel gedrängt. Und bevor wir uns den Beitrag anschauen, die Frage, die sich viele stellen, hat die Fanszene an Macht, an Einfluss gewonnen?
Ich glaube nicht an Macht, weil Macht würde bedeuten, man will, dass etwas passiert und dann passiert es so auch. Mhm. Ich glaube aber, dass die Fanproteste dringend notwendig waren, um sehr, sehr vielen Funktionären, sehr vielen Leuten im Business mal klarzumachen, dass Fans gehört werden wollen und dass sie mit Respekt behandelt werden wollen und dass sie auf Augenhöhe mit den Funktionären sprechen wollen. Ich hatte das Gefühl, dass das vorher nicht jedem klar war. Aber macht es das nicht, sondern eher Respekt, den sie sich erkämpft haben.
Dann schauen wir mal, holen uns alle auf den gleichen Stand. Das Verhältnis zwischen aktiver Fanszene und dem organisierten Fußball hat sich offensichtlich verändert. So schaut's aus.
Ja, ist denn heute schon Silvester? Das nicht. Aber zurzeit ist ziemlich häufig Feuerwerk. Und zwar öfter auf den Rängen als auf dem Platz. Die Ultras lassen Dampf ab. Manchmal passt der Rauch zwar sehr schön zum Trikot, aber die ständigen Proteste sorgen auch für Unverständnis.
Mein Argument ist eben, dass die Ultras oder die Kurve, sage ich mal, die aktive Fanszene, bei zu vielen Vereinen schon viel zu viel Macht hat.
So schaut's aus. Sagen wir so, es gibt Ultras, die sich ein bisschen sehr wichtig nehmen und Vereine, die sich ein bisschen viel gefallen lassen. In Darmstadt übernimmt dieser Fan hier die Kabinenpredigt des Trainers. Der Trainer schaut zu und die Spieler klatschen am Ende auch noch Beifall und sagen Dankeschön. Da möchte man sagen, selber schuld. So schaut's aus. Gerade in der Rückrunde haben die Proteste ziemlich Fahrt aufgenommen. Ein geplanter Investorendeal der DFL wurde in nahezu allen Stadien wochenlang abgelehnt und bekämpft. Und weil bei der DFL hinter den Kulissen zum Beispiel bei Abstimmungen nicht alles ganz transparent und sauber gelaufen ist und die Ultras in dieser Angelegenheit unerbittlich waren, hat die DFL sicherheitshalber den Schwanz eingezogen und den Deal gekippt. Sowas nennt man einen Ultra-Triumph auf ganzer Linie. So schaut's aus. Aktuell läuft ein Ultimatum der VfB-Ultras. Zur Erklärung, der Verein hat einen neuen Investor aus der Automobilbranche.
Der VfB wirft den Turbo an.
Richtig, aber der Turbohersteller wollte turboschnell den VfB-Präsidenten als Aufsichtsratsvorsitzenden loswerden und schwuppdiwupp wurde der dann auch abgewählt. Klaus Vogt versuchte dann, sich sofort mit den Fans zu verbünden und warnt jetzt plötzlich davor, dass die Investoren zu viel Macht beim VfB hätten, auf einmal. Die Kurve fordert jetzt aber, dass Vogt zurücktreten soll und ein neuer VfB-Präsident wieder Aufsichtsratschef werden muss. Eine schwierige Geschichte und heute Nachmittag läuft das Ultimatum ab.
Es ist ein klassischer Machtkampf. Die Kurve möchte gerne mitsprechen, die Kurve möchte mitentscheiden.
Grundsätzlich zu sagen, dass die Ultras oder die Fans insgesamt jetzt den Fußball erpressbar gemacht haben, das sehe ich nicht so.
So schaut's aus. Skeptiker wie Alfred Draxler fürchten jetzt, dass jede Woche eine neue Forderung der Ultras kommt. Heute eine neue Torhymne, morgen eine neue Nationalhymne. Nein, das natürlich nicht. Aber der Erfolg der Ultras beim DFL-Investorendeal hat schon gezeigt, Vereine, DFB und DFL können nicht mehr machen, was sie wollen. Und schon gar nicht gegen die ziemlich mächtigen Ultras. So schaut's aus.
Wir haben jetzt da relativ viel in dieses Gefäß dieses Beitrages reingefüllt. Kann man gegen Ultras, ich sage jetzt Ultras, sagen wir mal stellvertretend für die aktive Fanszene, heutzutage nicht mehr agieren als Verein?
Doch, das passiert ja. Also ich würde sagen, dass es sehr, sehr viele Bereiche gibt, wo DFL, wo DFB, wo die Clubs die Fans nicht fragen müssen. Fernsehverträge werden auf diese Art und Weise verhandelt. Ganz, ganz viele Entscheidungen in den Gremien werden ja von der Geschäftsführung getroffen, ohne dass man da jetzt die Ultras vorher um Rat oder um Meinung fragt. Klar ist aber auch, dass man, und das muss man jetzt einfach akzeptieren, Fans sind Akteur in diesem Spiel und sie müssen gefragt werden und sie müssen auf Augenhöhe gefragt werden und nicht so patriarchalisch, ja, wir nehmen eure Sorgen ernst, ansonsten reden wir aber nicht so richtig mit euch. Insofern glaube ich, ist es schwieriger geworden, einfach mal so durchzuregieren. Ich glaube aber, wenn man sich jetzt beispielsweise die Stuttgarter Geschichte anguckt, da kommen mir momentan in diesem ganzen Intrigenstadel aus Aufsichtsrat, aus Investoren, aus einem Präsident, der gar nicht mehr weiß, was er eigentlich machen soll, die Fans fast als die vernünftigsten vor.
In dem Fall, glaube ich, würde ich dir sogar fast recht geben.
Das hört sich natürlich, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, Ultimatum hört sich immer...
Ja, es hört sich immer so...
Hört sich sehr kriegerisch an.
Weil du sagst, das geht nicht um Macht, hast du schon das Gefühl, es geht darum, wir setzen euch ein Ultimatum, 14 Tage habt ihr Zeit und dann werdet ihr mal sehen. Also das ist schon, ja, ist schon ein Machtinstrument.
Es ist ein Machtinstrument, aber vorher muss man auch sagen, haben sowohl Aufsichtsrat als auch Investoren als auch der Präsident die Regeln gebrochen. 2017 ist gesagt worden, liebe Freunde, wir wollen eine Ausgliederung und wir wollen Investoren reinholen, aber wir garantieren euch, der Präsident des Clubs ist auch gleichzeitig der Aufsichtsratsvorsitzende. Und man muss verstehen, dieses Gremium, der Aufsichtsrat, ist das einzige Instrument, wie der Verein, wie die Mitglieder Einfluss ausüben können auf den Club, also auf die ausgegliederte Abteilung. Und dann einfach zu sagen, sowohl als Präsident als auch als Investor, als neuer Porsche, das machen wir nicht mehr. Wir verstoßen gegen diese Regeln, dann würde ich sagen, ist das der erste Punkt gewesen, wo gegen die Verabredung verstoßen wurde, dass Ultras und dass eine Fankurve darauf harzig und eher verstimmt reagiert, finde ich sehr, sehr logisch.
Aber ehrlicherweise geht es ja, glaube ich, eher darum, die Person Klaus Vogt als Präsident und als Aufsichtsratsvorsitzender zu verhindern, nicht die Tatsache, dass man nicht den Präsidenten des Vereins wieder zum Aufsichtsratsvorsitzenden gut, machen würde. Es geht eher um die Person.
Ja, aber de facto
ist das. Und das haben die Fans jetzt offensichtlich auch so für sich verstanden.
Aber klar ist eben auch, de facto ist das nicht mehr. Und Klaus Vogt hätte das niemals zusichern dürfen, als Porsche eingestiegen ist. Porsche hätte es auch nicht verlangen dürfen. Sie hätten sich an die Regeln halten sollen.
wie man am Ende die Wortwahl in der Kurve beurteilt, ob das Ultimatum richtig ist, ob diese Drohkulisse richtig ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber klar ist eben, als allererstes haben Aufsichtsrat, Präsident und Investor gegen die Regeln verstoßen.
Es ist ja ein grundsätzlich und ein breiter gefasstes Thema, hat man in unserem Beitrag ja auch gesehen. Markus, wenn du siehst, dass da ein Fanvertreter mit Spielern und der Mannschaft von Darmstadt 98 spricht oder die zusammenfaltet, findest du das noch in Ordnung? Ist das, oder geht dir das zu weit? Ja. Dir als Ex-Spieler, hättest du dir das angehört?
Nein, hätte ich mir nicht angehört. Fand ich bodenlos. Und ich verstehe da auch die Darmstädter Spieler nicht, den Trainer nicht, den Verein nicht, das so hinzunehmen, dass du, wenn du eine Niederlage kassierst, die ja, anders ausfällt, wie man es vielleicht vorher gedacht hat, dass du dir da Kritik anhören musst, ja, aber in dieser Art und Weise hätte ich es nicht toleriert.
Ist das eine Grenzüberschreitung für dich?
Ja. Ich sitze ja jetzt auf dem Stuhl von Alfred Draxler, als er die Äußerungen getan hat.
Ja.
Und ich sehe das zum Teil wie er, weil die aktive Fanszene, so wichtig sie ist, ohne laute Fans keine tolle Stimmung und darum beneidet uns die ganze Fußballwelt. Wir reden dann vielleicht über 10% im Stadion und die Millionen draußen, ob Fernsehen, Radio etc., die zählen ja auch zu den Fußballfans. Und die Frage, die Alfred Draxler hier aufgeworfen hat, zieht eine relativ kleine Gruppe zu viel Macht an sich? Und diese Situation in Darmstadt hat das bestätigt, würde ich auch bejahen. Und wir sind gerade dabei, so ein bisschen aus der vernünftigen Balance in diesem gesamten Fußballumfeld wegzukippen. Und bei den Stuttgartern ist im Moment für mich so wie Ampelkoalition, der rote Brustring, aber dann haben wir eine FDP-Fraktion und eine grüne Fraktion. Und da sehen wir auf der politischen Bühne, das harmoniert nicht. Und ein letztes, vor einem Jahr war Stuttgart Tabellenletzter. Mhm. Das heißt, so viel können die da alle, auch Klaus Vogt, nicht falsch gemacht haben. Aus einem finanziell schwer angeschlagenen Club jetzt einen echt top spielenden Champions-League-Aspiranten gemacht zu haben. Also da kommt jetzt auch gerade sehr viel Negatives zusammen, was vielleicht auch der Person des Präsidenten, der 5 Jahre gewirkt hat und den Club stabilisiert hat, nicht ganz gerecht wird.
Ja, wenn wir es mal noch vom VfB ein bisschen lösen und auf eine breitere Basis stellen. Die Grundfrage ist, die Zusammenarbeit, das Zusammenarbeiten mit aktiver Fanszene ist bei Vereinen unterschiedlich. Du hast bei verschiedenen Vereinen gearbeitet. Hast du den Eindruck oder hast du den Eindruck gewonnen oder eben auch nicht, dass der Einfluss der Ultras größer wird, dass man auch Angst hat, sich mit den eigenen Ultras zu verscherzen, mehr als früher?
Ich glaube, dass wenn wir die Frage so stellen, dass dann die Konfliktspirale immer weitergeht. Mhm. Ich glaube, dass die Herausforderungen der nächsten Jahre für die Clubs sind, emotionale und wirtschaftliche Faktoren in eine Balance zu bringen. Und ich glaube, dass man akzeptieren muss, dass wenn ein Club eine Macht an sich ausstrahlen möchte, und zwar gegenüber seinem Konkurrenten, man alle Akteure dazu braucht. Und dazu braucht es auf allen Seiten, sowohl auf der Fanseite, der organisierten Fanseite, kluge Köpfe, im Vorstand kluge Köpfe, bei den Investoren kluge Köpfe und auf neben dem Platz kluge Köpfe, dass man einen neuen Weg geht und nicht gegenseitig um Macht ringt, sondern einfach einen Weg findet, wo man Themen, die von Natur aus natürlich unterschiedlich besetzt sind, wie man die als Club rangeht. Und wenn wir jetzt nur darum kämpfen, wer hat mehr Macht, dann ist es eine Konfliktspirale, die immer, immer sich weiterdreht. Deswegen müssen sich die Akteure gegenseitig ernst nehmen. Und der Club, der als erstes den Weg schafft, es gibt ja schon ein, zwei, die es seit Jahren erschaffen, als Einheit aufzutreten, aber von den großen Clubs, die es schaffen, trotz unterschiedlicher Themenbesetzung einen gemeinsamen Weg zu finden, der wird vielleicht auch das Beste für seinen Club rausholen. Deswegen höre ich ungern die Fragestellung, hat jemand zu viel Macht, sondern wie können wir gemeinsam als Macht auftreten in Zukunft?
Kann ich verstehen, aber der Eindruck, der den ich habe, ist, dass das sehr unterschiedlich ist, bei verschiedenen Vereinen anders gehandhabt wird. Wir sprechen gleich weiter über dieses Thema, auch über diese, ja, jetzt hat Uli Hoeneß sich nochmal geäußert, gesagt, es ist eigentlich nur schlecht kommuniziert worden, der Investoreneinstieg bei der DFL, und die Fans haben das gar nicht verstanden, um was es da geht, wirst du wahrscheinlich anders sehen. Wir sprechen da gleich weiter über dieses Thema, jetzt aber zunächst kurze Hinweise von unserem Sportwettpartner. Dankeschön, damit zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Wir sind in der Diskussion rund um die Frage, hat sich die Einflussnahme der aktiven Fanszene verändert? Robin Dutt appelliert, wenn ich das richtig zusammenfasse, dafür, dass man mehr gemeinsam machen soll und nicht so konfrontativ, und dass nicht so ein Lagerdenken weiter bestehen sollte. Ist das denn denkbar, dass auch durch diese harten Proteste, schmerzhafte Proteste für die DFL, die den Investorendeal abblasen musste, dass dennoch mehr Gemeinsamkeit und mehr aufeinander zugehen passieren könnte? Oder
ich glaube, dass
bist du da skeptisch?
Jeder Club davon profitiert, einen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Klar ist aber auch, dass wir vielleicht die eine oder andere schangelige Mythos-Geschichte noch ein bisschen aufklären müssten, dahingehend, dass natürlich sehr, sehr viele davon erzählen, ja, wir haben 10% nur, die dann quasi Millionen Fernsehzuschauer oder die ganzen anderen Leute in den Stadien unterdrücken. Die Investorenfrage, die haben ganz, ganz viele Leute nicht nur in den aktiven Fanszenen verneint. Die haben gesagt, wir wollen nicht einfach einen neuen Investor reinnehmen, dem wir über 20 Jahre lang quasi unsere Marketing-Einnahmen teilweise verpfänden. Ich glaube, dass es diese Teilung zwischen aktiver Fanszene einerseits und der großen schweigenden Mehrheit gar nicht mehr so gibt. Also es gibt auch auf der Haupttribüne, auf der Gegend gerade ganz, ganz viele Leute, die sich darüber Gedanken machen und die natürlich auch die überbordende Kommerzialisierung.
Die Tennisbälle sind jetzt nicht von der Haupttribüne gekommen.
Nein, natürlich nicht. Es ist dann schon auch die Aufgabe, oder es ist dann quasi schon der Anspruch von Fanszenen zu sagen, wir artikulieren diesen Protest. Aber dass jetzt quasi denen Feindseligkeit aus den anderen Ecken des Stadions entgegengeschlagen wäre, das ist eben auch nicht so. Mhm. Und ich glaube, dass man schon, und das muss ich vielleicht auch noch sagen, differenzieren muss. Niemand, der ein bisschen klar bei Verstand ist, mag diese Ansprachen auf dem Spielfeld. Ich finde, dass das niemandem zusteht, keinem Ultra, keinem Funktionär, keinem Trainer, der die Spieler dann öffentlich in den Senkel stellt. Und ich würde mir das als Spieler auch nicht antun wollen. Und ich finde auch, dass es dann auch als Fan nicht in Ordnung ist. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist aber auch, dass dieser Respekt von allen Seiten kommen muss. Und wenn ich Uli Hoeneß höre, der sagt, Leute, weil ihr das Spiel unterbrochen habt, haben wir das Spiel gegen Bochum verloren. Also das finde ich für die Mannschaft so rufschädigend, dass sie sich von ein paar Tennisbällen aus dem Konzept bringen lässt. Und die Fanszene in München hat ja auch richtig geantwortet, hat gesagt, für euren scheiß Fußball seid ihr selber verantwortlich.
Anspielung auf die Jahreshauptversammlung.
Als Anspielung darauf. Und ich finde, am Ende ist es schon so, jeder Verein, der in der Lage ist, einen Dialog auf Augenhöhe zu führen, der in der Lage ist, auch Interessen von Anhängern zu antizipieren und nicht die ganze Zeit nur zu sagen, Freunde, gebt euer Geld, lasst euch unterhalten und dann soll es aber auch gut sein, der wird ja auch dafür belohnt.
Trotzdem wird diese Diskussion immer wieder geführt, Stefan. Fußball ohne Fans ist nichts. Gäbe es die Fans ohne den Fußball? Also was ist sozusagen Henne, was ist Ei? Wie siehst du das denn? Was ist, also wenn ich zum Beispiel, wir können kurz den Satz auch einblenden von Steffen Baumgart, der dazu was gesagt hat. Die meisten von den Jungs stellen sich hin und sagen, sie sind der Verein oder wir sind der Verein, ich bin der Fußball. Ich würde denen gerne mal sagen, wenn du zu Hause bleibst, existiert dieser Verein weiter, also geht dieses Spiel auch weiter. Die Diskussion muss man ja auch stellen, und das geht ja darum, wie wichtig nehmen sich die aktive Fanszene oder wie wichtig nimmt die sich? Wie siehst
ja,
du das?
Es muss ja immer einen Dialog geben, ja, dass man kommuniziert, dass man sich austauscht. Und dann hoffe ich und wünsche mir nur, und das hat der Robin ja auch schon gesagt, dass es das in Zukunft eben nicht mehr gibt, diese Bilder, die wir gesehen haben auf dem Platz mit Darmstadt 98, wo ein Ultra reinkommt und die Mannschaft da zusammenscheißt. Das darf natürlich nicht passieren. Dann stelle ich mir aber immer die Frage, wo ist denn die Security, die das eigentlich unterbinden müsste? Also grundsätzlich gilt, finde ich, in meinen Augen, dass die Kommunikation so geführt werden muss zwischen Verein oder den Vereinen und den Verantwortlichen der Ultras, dass es eben nicht mehr zu diesen Szenen kommt. Mit der Diskussion mit diesem Investoreneinstieg muss ich sagen, gut, da wurden die Stimmen dann ein Stück weit lauter, auch zu Recht. Weil ich eine gewisse Gefahr auch gesehen habe, das muss ich sagen, weil wenn du einen Vertrag schließt auf 20 Jahre Laufzeit, du weißt ja nicht, was in 5 oder in 10 Jahren ist. Also die gewisse Skepsis habe ich da schon verstanden, aber eben nicht so in der Öffentlichkeit auf dem Platz die Plattform zu nehmen, um nach außen zu zeigen, so ist es und so muss es sein. Das kann nicht sein.
Wir
Ja, ist schon spannend. Also ein so fannaher Trainer wie Steffen Baumgart tätigt so eine Aussage. Hm. Also ich glaube, der fühlt Ähnliches, Befürchtung, Kurve versus Kapital. Und ich finde dieses Plädoyer von Robin Dutt sehr stark, gerade an Ostern als friedliche Friedensbotschaft, kommt wieder zusammen. Mhm. Und beide Extrempositionen sollten sich wieder in die Mitte bewegen. Dann können wir unseren Fußball so erhalten, weil der beginnt ja übrigens auf dem Bolzplatz bei den Kids. Und der ist auch jeden Sonntag in der Amateurliga. Und da sind die Fans nicht der Fußball, ja, sondern der Fußball ist das Spiel.
Ja, aber ich glaube, wir sollten
dafür nicht interessieren sich Dutzende von Millionen in diesem Land.
Darüber Dutzende bin ich informiert. Ja. Der Punkt ist, glaube ich, dass wir aber trotzdem ein bisschen mal von diesem Schema wegkommen müssen, die Fans machen den Fußball kaputt.
Habe ich nie behauptet.
Naja, aber wir haben natürlich schon das jetzt als, wenn wir mal die Albträume von Alfred Draxler noch mit reinnehmen, möglicherweise die Fans lokalisiert als die, die in irgendeiner Weise den Fußball kaputt machen. Und der Satz ist ja auch gefallen. Ich glaube, es gab...
Naja, dann geht es auch darum, dass natürlich teilweise in Vereinen die Ultraszenen in die Vorstände kommen, beziehungsweise in die Präsidien kommen, in die Aufsichtsräte kommen und so weiter.
Also, was aber auch, finde ich, wenn sie gewählt werden, ein demokratisches Votum ist und absolut. Völlig okay ist. Und wenn ich mal so in die letzten 40 Jahre angucke und mal schaue, wer da alles den Fußball kaputt gemacht hat, ob es nun schangelige Investoren waren, ob es Funktionäre waren, die nicht wussten, wie sie mit dem Verein umgehen sollen, dann fallen mir sehr, sehr viele Leute ein, sehr, sehr viele Leute ein, die den Fußball möglicherweise ein kleines bisschen mehr kaputt gemacht haben als die aktiven Anhänger.
Aber die Stadien sind doch voller denn je. Ja. Wenn du jetzt mal das gesamte Bild siehst und wir nehmen jetzt mal einfach die zweite Liga dazu. In Berlin, auf Schalke, in Hamburg, das sind richtig große Clubs. In Düsseldorf, in Nürnberg. Es ist doch nicht so, als würden die Leute dem Fußball fernbleiben, sondern es ist voller denn je. Ausrufezeichen.
Aber... Was beweist das?
Dass es offensichtlich in der Gesamtgesellschaft einen solchen Wunsch nach einem gemeinschaftlich funktionierenden Fußball gibt, dass ich vor dieser Spaltung, genau wie Robin Dutt, sehr ausdrücklich warnen will.
Ja. Wir wollen noch mal Katharina in Marsch setzen, die hier auch noch mal, hier sind ja auch sehr, sehr viele Fußballfans in unserem Publikum, mal ein Meinungsbild einholen will. Katharina, bitte.
Absolut, denn wir haben ja gerade wieder von der schweigenden Mehrheit gehört oder zumindest die Fans, die nicht immer überall zu Wort kommen, auch nicht zu den aktiven Ultras gehören. Ich habe nochmal nachgefragt, Manuel, Bayern-Fan ganz offensichtlich und
leider heute.
Mensch, aber ja, ganz tapfer. Und auch schön, dass du auf jeden Fall nochmal bei uns zu Wort kommen möchtest, vor allem bei einem Thema, was nicht ganz so einfach ist. Wie siehst du das? Die aktive Fanszene in Deutschland, ist das Ausmaß des Einflusses der Ultras zu hoch oder noch okay? Was sagst du?
Ich denke ja. Also
ja, Moment, ist so hoch. Das war eine Entweder-Oder-Frage.
Gut, also jetzt, für mich ist es zu hoch, weil ich halt nicht zu den Ultras gehöre. Ich bin halt dieser Alibi-Fan, der 500 Kilometer fährt nach München, um ein Spiel zu sehen, 2-3 Mal im Jahr, sage ich mal so. Ich weiß, dass die Fankurve unten natürlich buhen wird, das ist mir klar. Ich weiß, dass wir viel machen, aber der Einfluss muss aber trotzdem, darf nicht hoch werden. Also ich finde schon, wir sind alle Fans aus Leidenschaft, wir haben Spaß daran, Fußball zu schauen. Wir machen das als Hobby, wir zahlen da viel Geld für und es muss irgendwo im Rahmen bleiben, denke ich mal so. Die Fans, die Fankultur ist wichtig, die Ultras sind wichtig, dass sie auch gerade in Champions-League-Spielen überragende Choreografien machen etc. Finde ich richtig geil, aber es darf auch nicht so, dass der Einfluss genommen wird, dass hier Spiele unterbrechen werden oder teilweise abgesagt werden müssen oder es muss... Wie schon in der Runde auch war, im Rahmen bleiben, denke ich mal, das ist wichtig. Und es könnte Mittelmaß sollte da sein.
Ich finde übrigens, Alibi-Fan muss man da, so muss man sich ja selbst gar nicht abstempeln, oder?
Wir kommen mal aus Mittelhessen, wir haben ein paar Kilometer zu fahren nach München, aber ja, ich bin schon seit meiner Kindheit Bayern-München-Fan und werde ich auch immer bleiben.
So, also ich finde, das ist alles andere als ein Alibi-Fan. Manuel, danke schön an dieser Stelle. Dann gehe ich nochmal rüber zu René. Auch ein Bayern-Fan. Übrigens, die Dortmund-Fans, die wollten eben nicht mit mir sprechen. Also ich glaube, die genießen einfach noch das, was sie gestern Abend da erleben durften. René, wie sieht es bei dir aus? Wie siehst du den Einfluss der Ultras?
Ja, ich muss mich meinem Vorredner anschließen. Man braucht die Ultras auch, weil die machen
super Stimmung. Ich war gestern in der Arena mit meinen beiden Neffen und die haben da wirklich eine super Stimmung gemacht. Obwohl Bayern zurückgelegen hat, ein schlechtes Spiel gemacht hat, haben die da richtig Stimmung gemacht und haben überhaupt nicht nachgelassen. Das war richtig super. Natürlich muss da Einfluss oder darf nicht so groß sein, dass, wie mein Vorredner schon gesagt hat, da Spielunterbrechungen stattfinden mit Bälle raufwerfen oder Autos verfahren mit Rauch und so. Das ist einfach nicht in Ordnung und da müssen die Vereine und die Ultras sich zusammensetzen an einen Tisch und da irgendwie einen Konsens finden, dass das nicht passiert und dass das halt in vernünftigen Bahnen läuft. Und die normalen Fans, so wie Manuel schon gesagt hat, kommen von ganz weit her, fahren kilometerweit. Ich bin von 700 Kilometern hierher gefahren, um das Spiel zu sehen aus Prenzlau, aus der Uckermark. Und da freut man sich dann schon mal drauf. Und wenn dann so eine Spielunterbrechung stattfindet, das wäre dann natürlich nicht in Ordnung. Das ist dann ja, schade drum. Für die anderen Fans, die wirklich das Spiel miterleben wollen, ist es dann eine Katastrophe eigentlich.
So, und sind ja, kein Stück weniger Fans als die anderen.
Ich bin auch schon seit über 50 Jahren schon Bayern-Fan, zu Ostzeit schon. Ich bin aus dem Osten und war schon Fan, als Gerd Müller neu gespielt hat, Beckenbauer und wie sie alle heißen. Und das wird sich nichts dran ändern. Das bleibt einfach so. Man ist Fan oder nicht. So.
Und man hört das gar nicht. Mit Leib und Seele. Was den Dialekt angeht, würde man nicht ganz woanders vermuten. Ja. René, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Vielen Dank. Danke auch. Und dir, Manuel, auch. Vielen Dank, dass ihr eure Meinung bei uns kundgetan habt. Dann gehen wir zurück.
Die beiden haben wir jetzt nicht extra ausgesucht. Nicht, dass du da gleich was unterstellst.
Nein, um Gottes Willen.
Aber wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dieses Aufeinander-Zurücken. Wird das aktiv betrieben? Also ich meine, du bist ja jetzt kein Ultra, aber Elf Freunde ist ein Fernsehen, das beschäftigt sich sehr stark mit Fanbelangen auch. Hast du das Gefühl, dass wirklich auch von der Fanszene, dass die und auch umgekehrt von den Vereinen mit Nachdruck daran gearbeitet wird, dass man wieder mehr Gemeinsamkeit findet?
Ich glaube, die Clubs haben gar keine andere Wahl und ich glaube, dass das Interesse bei den Ultras auch da ist. Und ich kenne eigentlich auch ganz, ganz wenige Clubs, bei denen nicht ohnehin der Dialog über diverse Arbeitsgemeinschaften und so weiter gepflegt wird. Ich glaube nur, dass die Position der Fans sich schon verändert hat, nicht durch diesen Investorenstreit, sondern über die Jahre, weil natürlich inzwischen auch Clubs wissen, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Also wir funktionieren nicht nur als Wirtschaftsunternehmen. Wird ja oft gesagt, Fußball ist nur noch Kommerz. Stimmt ja gar nicht. Also Fußballfans...
Auch Vereine, ja.
Natürlich, Fußballfans erwarten von ihrem Club, dass er gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Und das hat natürlich auch was mit den Leuten zu tun, die ins Stadion gehen. Union Berlin hat es ganz gut vorgemacht. Die haben gesagt, das Zentrum unseres Schaffens, unserer Aktivität ist das Stadion. Das ist nicht das Fernsehbild, sondern das Stadion. Dort passiert das, was wir lebendige Kultur nennen. Und dazu gehört eine Kurve, dazu gehören aktive Anhänger. Wie die dann eingegliedert werden in Entscheidungsprozesse, ist noch was anderes. Aber klar ist für mich, du musst diesen Dialog führen, sonst wirst du auch als Verein abgehängt.
Machen wir da einen Punkt und freuen uns, dass wir hier uns versucht haben, zumindest zu verständigen. Sind gleich wieder zurück. Ralf Hasenhüttl ist auch zurück in der Bundesliga und das mit einem Sieg. Und außerdem haben wir noch ein paar durchaus strittige Szenen. Rote Karten aus dem Spiel von Wolfsburg gegen Bremen und auch diese Szenen hier, Leipzig beteiligt war gegen Mainz, wollen wir besprechen. Nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk, Doppelpass. Willkommen zurück in München am Flughafen im Hilton Hotel zum Stahlwerk, Doppelpass. Von Hajo von Hadeln geht es direkt zu Katharina Kleinfeld und zum Comeback von Ralf Hasenhüttl.
Ein sehr erfolgreiches Comeback und das wollen wir natürlich auch noch ein bisschen würdigen hier bei uns in der Sendung im Doppelpass. Ralf Hasenhüttl, du hast es gerade schon gesagt, Flo, er ist zurück in der Bundesliga, 2:0 in Bremen gestern gewonnen. Da wurde natürlich ausführlich gejubelt. Genau genommen, nach 2149 Tagen hat er sein Bundesliga-Comeback gegeben. Das heißt vor, wenn man es mal umrechnet, ein bisschen einfacher, circa 6 Jahren. 2018 nämlich, 12.05. damals gegen die Hertha mit 6:2, noch als Trainer von RB Leipzig gewonnen. Und für die Wolfsburger übrigens bedeutet das erstmal, sie haben eine Durststrecke von 11 sieglosen Spielen in Folge jetzt beendet. Also wie gesagt, sehr erfolgreich, aber das ist nicht alles, was da so besonders dran ist, denn wir können uns nochmal angucken, mit wem schafft er da eigentlich gerade diesen Erfolg mit seinem Sohn? Ja, ist nämlich eine ganz besondere Konstellation, kommt nicht so häufig vor. Er hat seinen Sohn Patrick nämlich zu seinem Co-Trainer gemacht. 26 Jahre ist er jung, der hat gerade seine aktive Karriere beim Halleschen FC dafür beendet. Und Ralf Hasenhüttl selbst hat dazu gesagt, für mich war Patrick in meinem Leben der wichtigste Ansprechpartner, was Dinge im Fußball angeht. Und das nannte er eben als Grund, um ihn zum Co-Trainer zu berufen. Über diese Geschichte hat er sich sehr, sehr lange Gedanken gemacht, ob er das dann wirklich tatsächlich umsetzen will. Und Flo, du hattest nämlich noch mal bei uns auf den Schirm gebracht, da gibt es noch eine andere Konstellation, eine sehr prominente, ähnlich nämlich, und zwar bei Real Madrid. Also es kommt nicht häufig vor, aber hier und da dann doch. Carlo Ancelotti mit seinem Sohn Davide. So, also das ist eine schöne Geschichte, ein schönes Thema dieses Spiels, aber die anderen Themen, die wollen wir jetzt in der Runde besprechen. Das sind unter anderem zwei rote Karten.
Machen wir direkt. Dankeschön, Katharina. Aber Robin, noch eine Frage zu der Konstellation mit Ralf Hasenhüttl und seinem Sohn. Also Ihr Trainer wollt ja immer ein Umfeld, ein vertrauensvolles Umfeld. Kannst du das deshalb verstehen, dass du deinen eigenen Sohn als Co. engagierst? Oder hat das auch birgt das auch Gefahren?
Es könnte Gefahren bergen, aber ich glaube, dass Ralf seinen Sohn sehr gut einschätzen kann. Sein Sohn hat natürlich eine unglaublich schwierige Aufgabe, weil du als Assistenztrainer natürlich auch oft die Verbindung zwischen Mannschaft und Cheftrainer bist. Das bedeutet, er muss ein großes Vertrauensverhältnis zu den Spielern aufbauen. Die Spieler müssen ihm vertrauen, obwohl er der Sohn des Vaters ist.
Dass nicht alles weitergeht immer
an den genau, Chef? Genau, sie müssen sich darauf verlassen können, dass manche Dinge eben nicht weitergehen. Und Ralf muss seinem Sohn zutrauen, dass er das splitten kann. Und er hat die Entscheidung so getroffen, weil er es seinem Sohn zutraut. Und dann, kann man es auch akzeptieren, aber es wird die Zeit zeigen.
Und jetzt schauen wir auf die von Katharina ja angesprochenen Szenen, Stefan. Rote Karte, wo wir uns gefragt haben beim Anschauen, ist sie denn eine? Wir gucken hier hin, 43. Minute, Rot gegen Jung. Stefan, was ist deine Einschätzung? Also Sascha Stegemann hat sofort Rot draußen. Hier sieht man die Szene noch.
Ja, extrem langes Halten, Hakeln. Aber er läuft jetzt nicht zentral aufs Tor zu. War keine hundertprozentige Torchance für mich. Hätte man da auch anders ahnen können, in meinen Augen.
Markus?
Kann man geben.
Ja?
Ja.
Robin, bist du auch der Meinung? Oder?
Soll ich jetzt hellrot sagen?
Dunkelgelb.
Nein, also keine klare Fehlentscheidung. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gepfiffen als rote Karte, aber ich finde es keine klare Fehlentscheidung.
Also dann gucken wir die zweite noch an gegen Lacroix, Maurice Lacroix, 76. Minute. Und auch da tue ich mir schwer. Stefan, sag du, wie du die Situation siehst. Auch da ist sich Sascha Stegemann sehr schnell klar.
Ja, aber das ist für mich jetzt keine rote Karte. Das werden wir gleich in der Zeitlupe sehen. Es ist für mich ein Zweikampf, wo der Bremer Spieler dann theatralisch runtergeht. Das ist für mich keine rote Karte. Jetzt sieht man das sehr gut. Ja, das ist meine Meinung.
Müsste dann, Philipp, der VAR eigentlich eingreifen und sagen, guck dir das nochmal an?
Also ich bin einerseits wirklich stark dabei zu sagen, der soll möglichst wenig sich einmischen, möglichst wenig sich angucken. In dem Fall hatte man das Gefühl, diese rote Karte hätte es nicht gegeben ohne die rote Karte in der ersten Halbzeit. Einfach um mal möglicherweise die Ungerechtigkeit aus der ersten Hälfte wieder wettzumachen. Man hat auch das Gefühl, dass der Spieler sich theatralisch zu Boden wirft. So klar ist es nicht. Andererseits, Schiedsrichter stand relativ nah dabei. Ach, es ist schwierig, aber wie gesagt, es hätte ihn nicht gegeben ohne die rote Karte in der ersten Halbzeit.
Aber es gab so ein paar Entscheidungen an diesem gestrigen Spieltag, die uns so ein bisschen zweifeln haben lassen, ob die Zusammenarbeit zwischen VAR und Schiedsrichter auf dem Feld, ob das optimal funktioniert. Wir gucken mal auf die Szene beim Spiel Leipzig-Mainz. Und zwar gab es da folgende. Openda mit der Hereingabe und dann gab es Entscheidung Handelfmeter. Jetzt ist das eine Tatsachenentscheidung vom Schiedsrichter, aber man sieht dann, Stefan, gleich in der ersten Zeitlupe eigentlich sehr deutlich, wo der Ball wirklich hinging. Es dauerte aber 3 Minuten Ja, das war ganz klar die Hüfte. Dauerte 3 Minuten, bis dann vom VAR das Signal kam, ist kein Handspiel. Schiedsrichter wurde sogar noch rausgeschickt, musste sich das selber anschauen. Das kann ich nicht verstehen.
Nee, das geht gar nicht, dass es so lange dauert, weil die erste Zeitlupe zeigt klar Hüfte, Ende der Diskussion, kein Elfer, danke, weitermachen.
Ja, gibt es da eine Erklärung?
Keine plausible Erklärung, warum das so lange gedauert hat, wo ich die Zeitlupe gesehen habe. Ja, okay, weiter. Und auf einmal, warum? Vielleicht haben sie irgendwas anderes noch gesehen, weil für mich das unerklärlich war, dass es so lange gedauert hat, also nicht nachvollziehbar.
Das ist halt eine Qualitätsfrage dann.
Ja,
ja, das finde ich schon. Das muss ein Schiedsrichter erkennen, auf dem Niveau. Und ja, zwar aber innerhalb von Sekunden.
Ja, aber also, ich bin kein Schiedsrichter, keine Ausbildung. Ich habe noch nie beim VAR unten gesessen und unser Publikum wahrscheinlich in der Regel auch nicht. Aber das siehst du doch auch, ohne dass du jetzt eine Qualifikation als Schiedsrichter hattest, dass der Ball nur an der Hüfte ist.
Also deswegen habe ich ja gesagt, es ist eine Qualitätsfrage. Ach, okay.
Wenn du das so sagst. Ja.
Also wenn nochmal für dich.
Ja.
Wenn du diese Ausbildung hast, geschult bist, permanent neu geschult wirst,
das
musst
du doch alles gar
diese
nicht.
In Sekunden diese Situation erkennen und nicht 3 oder 5 Minuten dafür
brauchen. Und deswegen hat es uns so gewundert und Marco Rose so verärgert.
Und es geht immer weiter und immer wieder und das nächste Spiel und dort. Und dann nochmal, ich finde, der Schiedsrichter hat heute ein sehr ordentliches Spiel gemacht, wenig falsche Entscheidungen getroffen. Ich glaube, dass es gut war, dass man den Elfmeter zurückgenommen hat und dass es dort den VAR gab. Aber auch dort, da brauche ich 4 Minuten, um zu gucken, dass der Ball an der Hüfte war. Da schicke ich den Schiedsrichter gar nicht raus. Da sage ich, der Ball war an der Hüfte, spielt weiter. Also so muss es laufen. Da unterbreche ich das Spiel gar nicht. Und ich kann es nicht, es tut mir leid, es ist schwach, es ist nicht nachvollziehbar, es ist willkürlich, es ist irgendwas.
Ja, verstehe ich deinen Unmut, aber liegt das vielleicht daran, dass sie auch verunsichert sind, dass sie sich das zu oft in jedem Frame hin und her shutteln?
Aber ich kann das auch nicht mehr hören. Also wenn man mal anschaut, wie sich das alles verändert hat, die ganze Diskussion, wie mitleidsloser sie geworden ist gegenüber den Referees, wie sehr es immer noch schwerfällt, diese extrem langen Wartezeiten zu verhindern, wie oft es erratische Diskussionen und erratische Entscheidungen gibt. Bei Harry Kane wird mit dem Geodreieck nachgemessen, ob möglicherweise dann der Fuß oder das Bimmelchen dann noch auf der kalibrierten Linie war. Egal. Ich will nur sagen...
Gut, dass du nicht alles übersetzt.
Ich will nur sagen... Wir haben nicht das Gefühl, dass wir mit dem Kölner Keller oder wenn er jetzt nach Frankfurt umzieht oder wohin, irgendein Gremium haben, in dem kompetent und schnell Entscheidungen getroffen werden. Stattdessen hat es die Autorität der Schiedsrichter auf dem Spielfeld kaputt gemacht. Man hat das Gefühl, die Diskussionen werden wahnsinnig scharf geführt. Alle sind gefrustet. Da muss man sich auch fragen, wofür das alles? Wofür das alles, wenn am Ende nicht das Gefühl rauskommt, es geht gerechter zu, es geht klarer zu, den Schiedsrichtern wird geholfen.
Vielleicht war es aber einfach nur auch eine Ballung von ungünstigen Konstellationen am jetzt bald zu Ende gehenden 27. Spieltag. Aber wir gehen davon aus, dass auch am 28. und am 29. wieder Diskussionen entstehen werden um Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen. Jetzt machen wir eine kurze Pause und danach wollen wir wissen, wie Sie entschieden haben, was Sie am Dopafon und auch bei unserer Frage der Woche gesagt haben. Wer soll denn jetzt Bayern-Trainer werden? Noch sind wir nicht wirklich schlauer. Vielleicht helfen Sie uns zu Hause weiter. Kurzen Moment Geduld, dann sind wir gleich wieder hier. Herzlich willkommen am Stahlwerk-Doppelpass in München, in Dresden, am Flughafen. Katharina ist da, bewaffnet mit Karten und iPad.
Meine Güte, mit so viel. Ich habe ja so viel vor mit euch.
Soll ich loslegen? Ja, bitte.
Sehr gerne. Also erstmal der Hinweis für alle, die zu Hause vielleicht Lust verspürt haben heute, auch mal bei uns bei dem Doppelpass on Tour mit dabei zu sein. Wir blenden in diesem Moment ein, wo Sie sich vielleicht mal reinklicken können, um mit dabei zu sein. Da gibt es einige Städte, wo wir noch vor Ort vorbeischauen wollen mit Thomas Helmer und Co. Und dann habe ich die Ehre, heute wirklich sehr, sehr viele Menschen, die gespendet haben, vorzutragen. Es ist
unfassbar viel zusammengekommen. Ostern, also gerne mit Applaus. Der Bayern-Fanclub Erda. Jeske Silberberg, Eisenhausen, Kfz- und Zweiradservice, Joschko aus Kurzhausen, Torbens Küche aus Hannover, Karl-Heinz, Jürgen Schultheiß, Wolfgang und Birgit, Thomas Koch, Havelwinkel Warenau, Niso Boys und Sonthofen, Hüttenfans, Poking, Ricardo. Grüße an Martin vom Daily Fitness. Oh. René, Marcel und Danny aus Prenzlau, Otto Hammel vom BC Rheinroth, der Helm-Clan, die fünf Jungs von der Bar grüßen die Dichter- und Denkergruppe aus Freiburg, Herr Werner Borussen, TMF Tiny House aus Neuruppin, Kegelsportverein voll auf die Leber, Dirk und Familie Bürger. Vielen, vielen Dank. Da ist nämlich heute... Da ist heute sehr viel zusammengekommen. Wir bewegen uns da ganz weit oben. 895 wow. Euro. Das ist wirklich viel. Ich habe mir sagen lassen, der Rekord liegt über 1000 Euro. Aber wir sind da wirklich schon ganz weit vorne mit dabei. Insofern, also nochmal großes Dankeschön. Ich glaube, Ostern, da sind die Leute sehr spendabel. Und dann müssen wir natürlich noch die Frage der Woche auflösen. Ja, das machen wir auch gleich noch.
Ja, ich muss auf deinen Einsatz warten.
Ja, Stefan hat gedacht, ich würde schon den Einsatz geben. Also noch ganz schnell die Frage der Woche, die Auflösung. Wir wollten ja von Ihnen wissen, wer soll denn jetzt eigentlich Nachfolger von Thomas Tuchel werden? Und da haben sehr, sehr viele Menschen auch hier mitgemacht. Also offensichtlich haben die Leute Zeit. 24.000 fast waren mit dabei. Und 41% sagen, Julian Nagelsmann sollte zurückkommen zum FC Bayern München. Mhm. Dann hören wir mal rein, was Sie gesagt haben am Dopafon zu dieser Frage.
Ich würde Julian Nagelsmann die zweite Chance geben, denn er hat es bewiesen beim ersten Mal, dass er es kann.
Es muss auf jeden Fall Hansi Flick werden. Das ist der richtige Trainer für Bayern München.
Meine Meinung ist, dass mich wundert, dass man noch nicht an Diego Simeone von Atletico Madrid gedacht hat. Ein Trainer, der über Jahre diesen Verein geprägt hat, der erfolgreich arbeitet, wäre also sicherlich von der Ausstrahlung und von der Kompetenz ein hervorragender Mann.
Bayern ist ein europäischer Top-Club. Also brauchen Sie einen Zidane.
Julian Nagelsmann geht zurück zu den Bayern und Jürgen Klopp wird Bundestrainer. Das wäre doch super, oder?
Ja, vielen Dank, dass Sie da durchgerufen haben bei uns am Dopafon. Das waren die Meinungen also zu dieser Frage. Und Jürgen Flo kommt gar nicht mehr zu Wort, weil ich so viel noch
habe. Gar kein Problem.
Also, wir haben dann noch einen Sendehinweis für Sie, liebe Zuschauer. Denn der German Darts Grand Prix, der findet aktuell in München statt, im Zenit. Und für diesen Sendehinweis hat uns jemand dieses Trikot hier gespendet. Und Stefan und Markus, die haben da auch noch was für Sie. 14 Uhr können Sie nämlich bei uns einschalten. Und da werden Sie ganz viele von diesen Schildern sehen. Die 180er-Schilder, hoffen wir zumindest. Sofern es viele 180er gibt.
Ja, ich habe ja auch einen. Ich überreiche meins dem Flo. Kannst du mal so hochhalten?
Dankeschön, ja. Ja.
Ja, vielen Dank für heute an die Runde. Philipp, von dir bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise.
Warum?
Du hattest dir so viel vorgenommen in dem Podcast mit Arne Zeigler. Du wolltest, guck mal, wir haben extra so ein Bullshit-Bingo vorbereitet. Dann hast du ganz am Anfang hast du eine Phrase untergebracht. Das ist eine spannende Trickidee. Der ganze Rest ist dir nicht über die Lippen gekommen. Hast du dich nicht erinnert, oder was?
Ich habe mich nicht erinnert, ich bin zu alt. Ja. Bin zu alt, okay. Eindeutig.
Du darfst aber wiederkommen, wenn du dich so benimmst wie heute.
Na also, wunderbar, ich danke.
Vielen Dank für eine engagierte Diskussion heute. Nächsten Sonntag ist Markus Krösche hier, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Lohnt sich also, wieder dabei zu sein. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Jetzt gibt es Bundesliga pur und ab 14 Uhr dann Stefan, nicht vergessen, Darts. Prosit, tschüss und auf Wiedersehen.